Hier ist das Penta-Radio, die monatliche Radiosendung vom Chaos Computer Club Dresden. Bei Coloradio auf 98,4 und 99,3, jeden vierten Dienstag im Monat ab 21.30 Uhr oder jederzeit zum Nachhören unter c3d2.de oder als Penta-Radio in allen gängigen Podcast-Apps. Mein Name ist Xyril und wir haben heute so ein bisschen die Urlaubsedition. Ich hatte rumgeklingelt, wer mit mir die Aufzeichnung machen möchte. Es hatte sich irgendwie keiner so wirklich gefunden. Deswegen habe ich jetzt meinen guten, bekannten Timeless gegriffen, den ihr vom letzten Mal schon kennt.
Hi, ich bin Timeless. Diesmal mit weniger erkälteter Stimme.
Sehr gut. Das macht sich besser im Radio oder auch im Podcast. Und ja, wir machen hier heute die Urlaubsedition. Bei den Meldungen, die wir hier in den News haben, kommt aber keinerlei Urlaubsstimmung auf. Das kann ich bereits von vornherein versichern. Die erste News auf der Liste hatte ich eigentlich länger geplant, aber in Anbetracht dessen, wie viel Material wir für diese Sendung haben, habe ich das dann relativ stark zusammengekürzt. Die grundsätzliche Schlagzeile ist, dass Apple ein Patch vorbereitet für iOS, WatchOS, also was auf der Apple Watch läuft, und macOS mit den nächsten großen Betriebssystem-Updates, die jetzt im September kommen, soweit ich weiß. iOS 15, WatchOS 8 und macOS Monterey. Gibt es zwei neue Funktionen insgesamt, die das grundsätzliche Thema Child Safety betrachten. Die Verhinderung des Verbreitens von kinderpornografischen Materialien.
Dokumentierter Kindesmissbrauch.
Genau, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist so ein bisschen ähnlich dazu. Es sind zwei Sachen. Einmal ist eine Sache, dass wenn man Bilder hochlädt in die iCloud, also nach in den Fototeil von iCloud, was standardmäßig für alle Bilder angeschaltet ist, die man mit so einem iPhone oder sowas aufnimmt, wird geguckt, ob es sich um bekannte kinderpornografische Bilder handelt. Also es gibt halt so eine Datenbank bei einer entsprechenden US-Institution, dem National Center for Missing and Exploited Children oder NCMEC. Die haben so eine Datenbank, die sind quasi die einzigen, die halt sowas besitzen dürfen, halt zu Zwecken nach solchen Bildern zu fahnden. Und die geben von diesen Bildern sogenannte Hashes raus. Also so ein bisschen ähnlich wie die Hashes, die wir letztes Mal bei der Git-Folge besprochen haben. Aber es handelt sich um visuelle Hashes, die so versuchen, quasi Helligkeitsverteilung in dem Bild so darzustellen, sodass dort gerade die Idee ist, dass man nicht einzelne Bitveränderungen erkennen kann, sondern wenn das Bild grundsätzlich dasselbe ist, auch wenn es vielleicht nochmal in einem anderen Format abgelegt wurde oder vielleicht ein bisschen die Farben manipuliert wurden, soll es trotzdem noch gefunden werden können, soll der Hash trotzdem noch gleich bleiben. Was Apple macht, grundsätzlich ist bei allen Bildern, die halt in die iCloud hochgeladen werden, bereits auf dem Gerät so eine Berechnung dieses Hashes durchzuführen, eine Prüfung, ob das einer dieser Hashes ist, den die NCMEC als bekannte Kinderpornografie rausgegeben hat. Und diese Information wird dann zusammen mit dem Bild kryptografisch abgesichert abgelegt. Wenn sich dann in der iCloud rausstellt, dass es dort eine gewisse Menge von Bildern gibt, wo halt eine Übereinstimmung gefunden wurde, also ich glaube 30 Bilder wurde gesagt, mindestens, dann wird der Account markiert für eine Prüfung durch einen Menschen, ob es da wirklich sich um Bilder handelt oder nur um solche rechtlich relevanten Bilder oder nur um einen False Positive, also nur um einen Fehlalarm.
Ja, okay. Wir müssen es vielleicht an der Stelle nicht mehr weiter ausbalzen, sondern wirklich die Empfehlung machen.
Das ist die eine Sache. Das ist auch die, woran sich jetzt gerade alle reiben. Wir haben dazu verlinkt in den Shownotes die Folge 403 von Logbuch Netzpolitik. Das ist ja durchaus ein Podcast, den wir hier mehrmals schon empfohlen haben in dieser Sendung, aufgrund deren detaillierter Besprechung von netzpolitischen oder technischen Themen. Hier möchte ich eine ganz explizite besondere Empfehlung geben für diese Folge, für insbesondere den Abschnitt zu dem Apple Child Safety Änderung. Das ist wirklich eine exzellente Debatte von Tim und Linus an der Stelle zu sowohl den Gründen, warum das eine gute Sache sein könnte, als auch den Gefahren, die dahinter stehen, aus freiheitlicher, netzpolitischer Sicht.
Ja, genau.
Fußnote im Übrigen, das gilt erstmal nur für US-Kunden. Ich glaube, letztendlich das Problem, warum Leute so erschrocken sind jetzt deswegen, ich glaube, in Deutschland ist es gar nicht so groß im Diskurs gewesen, weil es halt deutsche Kunden noch nicht betrifft, aber im US-Diskurs hat es sehr große Wellen geschlagen, aber ich glaube auch viel größere Wellen, als Apple erwartet hatte. Ich glaube, warum das gerade jetzt hier so eine Wellen geschlagen hat, ist, dass es mal wieder den Kunden gezeigt hat, dass sie halt nicht der letztendliche Herr über ihre Geräte sind. letztendlich kann halt Apple entscheiden, wir schicken jetzt morgen ein Betriebssystem-Update raus und da sind neue Funktionen drin. Das ist nicht einfach nur Fehlerbehebung oder sowas. Wir können jetzt machen, dass dieses Gerät neue Dinge tut, die es vorher nicht getan hat. Und das hat, glaube ich, alle so ein bisschen verschreckt gerade. Es ist halt so eine Sache, die uns Technikern insbesondere, aber eigentlich irgendwie auch jeden, wenn du ihn fragen würdest, irgendwie klar ist, aber halt nur so auf so einer rationalen Ebene, noch nicht emotional. So, da kann jemand kommen und plötzlich neue Dinge tun auf deinem Telefon. Und das ist zu Recht ein bisschen verstörend.
Ja, vollkommen richtig. Und das bringt uns direkt zur nächsten News, weil auch da tut jemand Dinge, kann jemand Dinge tun, die man nicht erwartet.
Das ist eine wunderschöne Überleitung. Ich möchte noch kurz die andere Hälfte von der Apple News machen. Es gibt nämlich noch eine zweite Sache, die man trennen sollte. Nämlich, es gibt eine zweite Sache, die dort unter Child Safety läuft, wenn Telefone von Kindern Bilder empfangen oder verschicken, die ebenfalls nach so einer automatisierten Prüfung nach Nacktheit aussehen. Also nicht nach expliziter Kinderpornografie, sondern nach Nacktheit im Allgemeinen. Da wird halt so mit so einem trainierten maschinelles Lernsystem raufgeguckt, ob es irgendwie nackte Haut zu sehen ist und ob das irgendwie vielleicht auch sogar sexuell explizite Abbildungen sein könnten oder sowas. Und wenn das der Fall ist bei einem Gerät eines Kindes oder Teenagers, was in so einem Familienaccount drin ist, dann wird das Bild erstmal nur verpixelt angezeigt und dann wird erstmal gesagt, das hier ist ein eventuell sexuell explizites Bild, willst du das jetzt wirklich sehen? Das ist allerdings erstmal nur eine Entscheidung, die nur das Kind selber treffen kann. Halt zu sagen, also in dem Fall will man es senden. Das sieht jetzt halt aus, als ob du jetzt hier gerade irgendwie ein sexuell explizites Bild verschicken willst. Ist das wirklich was du tun willst? Denk nochmal drüber nach. Oder halt, du hast hier was bekommen, willst du das jetzt wirklich sehen? Und bei Kindern zwischen 12 und 18 ist das eine Entscheidung, die nur das Kind selber trifft, also der Jugendliche in dem Fall, ja. Bei Kindern unter 12 ist es auch prinzipiell so, dass das Kind sagen kann, ich will es sehen, aber die Eltern werden benachrichtigt, wenn das Kind auf ja, ich mache das jetzt tatsächlich drückt. Und das finde ich eigentlich eine relativ offensichtlich positive Sache, weil hier die vor allem die Jugendlichen halt in eine Rolle versetzt werden, nochmal kurz anzuhalten, nochmal nachzudenken, ob sie jetzt wirklich das machen wollen oder sowas, oder wenn sie halt solche Inhalte kriegen, die Möglichkeit haben zu sagen, bevor sie halt irgendwelche eventuell unerwünschten Bilder sehen, noch sagen können, nee, das will ich jetzt aber hier in dem Moment nicht haben. Oder man kann nochmal nachfragen, was das jetzt eigentlich da sein soll, was derjenige einem da geschickt hat oder so. Das finde ich relativ offensichtlich positiv. Die kritische Sache ist halt wirklich dieses Scanning nach bekannter Kinderpornografie auf iCloud-Fotos.
Okay, ja.
Genau, wie war deine Überleitung jetzt gerade?
Meine Überleitung war, dass es problematisch ist, dass die Technik plötzlich Dinge tut, die man nicht erwartet hatte.
Na genau. Wenn die Technik plötzlich Dinge tut, die man nicht erwartet, dann würde man eigentlich erwarten, dass das ein Angreifer war, der das verursacht hat. Und in dem Fall, den wir hier verlinkt haben, eine Meldung von Sicherheitsforschern, die genau das geschafft haben. Sie haben einen sogenannten TPM-Chip ausgehebelt, beziehungsweise erfolgreich angegriffen. TPM ist die Abkürzung für Trusted Platform Module. Das ist so eine Komponente, die es in, ja, mittlerweile, glaube ich, fast allen modernen PCs gibt. So Selbstbau-PCs nicht immer, aber in Windows 11 wird es auch Pflicht werden, sowas zu haben. Deswegen wird das jetzt, glaube ich, noch verbreiteter werden. Aber gerade so Laptops, die in Firmen verwendet werden oder sowas, haben sowas immer mit dabei, weil das ermöglicht, eine Festplattenverschlüsselung zu machen zum Beispiel und den Schlüssel für die Festplatte in diesen Chip abzulegen, sodass der da halt niemals rauskommt. Oder zumindest ist das halt der Plan gewesen, ne? Dass man da an diesen Schlüssel nicht rankommt, ohne halt autorisiert zu sein. Standardmäßig allerdings, das ist hier eins der großen Probleme, halt ist halt dieser Schlüssel zwar in diesem TPM-Chip drin, aber der kommt dann halt raus, weil man da irgendwie die Festplatte entschlüsseln muss. Und das passiert in den meisten Standardkonfigurationen von solchen Notebooks einfach ohne irgendwelche weiteren Passwörter oder sowas. Das kann ich bei meinem eigenen Arbeitsnotebook auch sehen. Das geht irgendwie an und dann ist es schon das Windows komplett gebootet, ohne dass ich jemals irgendwas gemacht habe, was irgendwie eine Festplatte entschlüsselt. Das scheint wohl auch relativ ähnlich zu funktionieren, wenn ich das mir so angucke.
Okay.
Das ist eins der Risiken, was da genannt wurde. Diese Standardkonfigurationen, die kann man halt aushebeln, weil in dem Moment, wenn ein Angreifer halt die Möglichkeit hat, das Notebook aufzumachen und dort etwas aufzulöten auf die Platte, wo halt dieser TPM-Chip sitzt, dann kann er halt diesen Schlüssel, der aus dem TPM-Chip rauskommt und dann zum CPU geht, in dem Moment abgreifen. nicht jeder hat irgendwie Lötkit dabei, aber einen Angreifer, der irgendwie an dich ran will, der braucht im Zweifelsfall dafür halt nur wenige Minuten, vielleicht eine halbe Stunde oder so. In dem Artikel wurde das hier bezeichnet als Evil Maid Territory, also halt eine bösartige, eine böse Putzfrau könnte es das halt ausführen in der entsprechenden Zeit, die dafür benötigt wird.
Okay, ich habe noch eine Frage dazu. Kann man sich dagegen überhaupt noch irgendwie schützen? Also ist das eher eine ätherische Sache oder ist es durchaus ein realistisches Szenario?
Ich glaube, du meinst esoterisch, nicht ätherisch.
Ja, richtig, ich meine esoterisch.
Wenn ein Angreifer tatsächlich Zugriff auf mein Notebook hatte und da irgendwie was anlöten kann, dann ist eigentlich Game Over, weil dann könnte er auch zum Beispiel was anlöten, was meine Tastaturdrücke aufzeichnet und dann kennt er auch mein Passwort.
Okay.
Das ist halt tatsächlich so ein Problem, ne? Wenn auf dem Notebook was Wichtiges gespeichert ist, und das ist heutzutage ja doch auf fast allen Notebooks der Fall und eigentlich auch auf allen Telefonen und so weiter, in dem Moment, wo irgendjemand anders das in seiner Kontrolle hatte für eine Viertelstunde, halbe Stunde und ich wusste nicht, was da passiert ist, ne? Es war im anderen Raum im Zweifelsfall, kann ich der ganzen Sache einfach nicht mehr vertrauen, ne? Das ist vielleicht, wenn das jetzt irgendwie zu Hause ist, irgendwie nur mein Ehepartner im anderen Zimmer quasi, ist es vielleicht eine Sache, wenn das jetzt irgendwie zum Beispiel eine Flughafenkontrolle ist, wo dann irgendwie das Notebook mitgenommen wird in den Nebenraum, dann muss ich eigentlich davon ausgehen, dass das danach kompromittiert ist, dieses Gerät.
Okay, dann erledigt sich meine nächste Frage nach dem BIOS-Boot-Passwort auch, weil das der gleiche Fall ist, in dem Fall.
Im Prinzip ja, ne? Also ich meine, der offensichtliche Angriff ist halt wirklich was reinlöten, was die Tastaturdrücke aufzeichnet.
Ja, okay. Gut. Oder nicht so gut.
Wir gehen aus den technischen Diskussionen über in die rechtlichen Diskussionen. Wir haben hier noch zwei Meldungen. Die erste Meldung ist, dass der allseits bekannte Videokonferenzanbieter Zoom einer Zahlung von 85 Millionen US-Dollar Entschädigung zugestimmt hat. Da waren offenbar mehrere Millionen Kunden betroffen, die an dieser Sammelklage teilgenommen haben und jeder betroffene Kunde enthält etwa so 15 bis 25 US-Dollar.
Wow.
Naja, so ist das halt bei solchen Sammelklagen meistens, dass dann, was am Ende rauskommt, ist irgendwie doch relativ wenig, auch wenn die Summe halt groß ist, weil natürlich so eine Sammelklage nur zustande kommt, wenn man auch eine große Gruppe von betroffenen Leuten hat im Zweifelsfall. Weil irgendjemand muss ja diese Anwaltskosten und so weiter erstmal vorschießen.
Ja.
Bei dieser konkreten Sammelklage gab es mehrere Probleme. Problem Nummer eins war, Zoom hatte behauptet, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu haben, was in Amerika insbesondere erforderlich ist für den Telemedizinmarkt. Also halt gerade zu Pandemiezeiten war es dann halt so, was ich gehe nicht mehr zum Arzt hin, sondern ich habe halt so eine virtuelle Sprechstunde quasi, wo ich dann irgendwie meinen komischen geschwollenen Fuß dann in die Kamera halten kann oder sowas, keine Ahnung. Und dann kann der Arzt dann irgendwie eine Einschätzung dazu geben. Das erfordert halt aufgrund der entsprechenden Gesetzesregelungen in Amerika, dass man da eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat. Dass es eine Verschlüsselung gibt, wo ich auf der einen Seite mein Videobild reinschicke und erst der Empfänger auf der anderen Seite, also erst in dem Fall dann der Arzt, kann dieses Videobild wieder entschlüsseln auf seinem System. Und zwischendurch geht es zwar über die Server von Zoom oder auch durch das Netzwerk insgesamt, aber keine von diesen Stellen, auch nicht die Server von Zoom, können so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufbrechen und reingucken, was da in diesem Video-Feed vor sich geht. Und das war eben nicht der Fall. Zoom hatte zwar Verschlüsselung, aber nur Transportverschlüsselung. Also nur jeder einzelne Schritt von mir zum Zoom-Server und dann vom Zoom-Server zum Arzt war verschlüsselt. Aber der Server in der Mitte konnte halt sehen, was an Videodaten dort anfällt. Und das ist auch tatsächlich, wie die meisten derartigen Videokonferenzen gemacht sind, aus dem ganz einfachen Grund, dass der Server dann die Möglichkeit hat, das Videosignal nochmal umzukodieren. Zum Beispiel, wenn die Gegenseite auf der anderen Seite eine schlechte Internetverbindung hat, das Videosignal runterzurechnen oder sowas in eine geringe Auflösung. Aber dann ist es halt keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dann sollte man auch nicht damit werben.
Ja, okay.
Das war das erste Problem. Problem Nummer zwei. Zoom hatte behauptet, keine Daten an Dritte weiterzugeben, hatte aber in der Web-App das Facebook-SDK und Google Firebase Analytics eingebunden. Was heißt das, wenn ich auf die allermeisten Webseiten raufgehe, dann sehe ich, selbst wenn dort keine Werbung ist, in meinem Blogger, dass irgendwelche Sachen geblockt sind. Und meistens sind das solche Analytics-Sachen, also ein Skript, was auf meinem Browser ausgeführt wird und nochmal Statistiken erhebt darüber, was ist das jetzt für ein Benutzer hier, was hat das Gerät für irgendwelche Eigenschaften, ne? Was für eine Art von Browser ist das, die er verwendet, was für ein PC, welchen Bildschirm und was nicht alles. Dann werden derartige Statistiken gesammelt. Dann wird auch versucht, mich zu fingerprinten, dass halt erkannt werden kann, welcher Person ich jetzt gerade bin, ob ich vielleicht dieselbe Person bin, die irgendwie vor 10 Minuten schon diese andere Seite hier auf demselben Server aufgerufen hatte, oder bin ich vielleicht von irgendeiner Google-Suche gekommen oder sowas alles. All diese Informationen werden gesammelt und dann zu dem Anbieter des Analytikdienstes geschickt. Und dann kann sich dann der Webseitenbetreiber so Auswertungen ansehen, wo man dann halt sieht, zum Beispiel irgendwie als Nachrichtenwebseite kann ich dann vielleicht sehen, 40% meines Verkehrs von Besuchern kommt von Google. Oder 30% kommen halt von meiner App oder was nicht alles.
Spektakulär.
Mhm. Das bedeutet natürlich in dem Moment, wo ich halt so ein Analytics-Skript einbinde, was halt in der Cloud läuft, also wie halt zum Beispiel dieses Google Analytics-Zeug, da landen die Daten dafür halt bei Google auf den Servern und der entsprechende Webseitenbetreiber kann dann halt sich dann halt die Auswertungsergebnisse bei einer Google-Seite angucken. Aber dadurch sind die Daten halt an Dritte weitergegeben. Und das hatte Zoom nicht hinreichend deklariert, dass halt durch diese Einbindung von dem Facebook-SDK und von Google Firebase Analytics halt eben diese Entitäten, Facebook und Google, an entsprechende Metadaten der Seitennutzer gelangen konnten.
Ich bin sprachlos.
Ja, es ist...
Ja, also das sind Dinge, die ich kann das einfach nicht verstehen. Also halt zu sagen, ja, nee, ich gebe keine Daten an Dritte weiter und baue aber gleichzeitig eben einfach diese Software da ein. Ja.
Ja, ne, das sind halt genau diese Sachen, für die man eigentlich die DSGVO haben möchte, ne? Für die man die eigentlich auch hat. Das Problem bei der DSGVO ist ja bekanntermaßen eher die Durchsetzung durch die entsprechenden Datenschutzaufsichtsbehörden anstatt formaler Probleme. An für sich sind die Regeln gut, die werden nur nicht hinreichend durchgesetzt.
Ja.
Und das ist ja hier noch ein Fall in den USA, da gilt die DSGVO gleich gar nicht. Die dritte Problematik, die diesen Teil in dieser Sammelklage mit bearbeitet wurde, ist, dass Zoom nicht hinreichend technische Vorrichtungen eingebaut hatte, um Zoom-Bombing zu verhindern. Das erinnern wir uns vielleicht noch, im Sommer 2020 hatte das die große Runde gemacht, dass man offenbar es für Angreifer relativ einfach war, in fremde Zoom-Meetings reinzukommen, auch wenn man keinen richtigen Einladungslink hatte. Und da gab es dann halt solche Fälle, wo dann zum Beispiel irgendwelche Gerichtsverhandlungen waren und plötzlich kam dann jemand rein, der da irgendwie sein Genital in die Kamera gehalten hat oder sowas und damit dann das ganze Prozedere halt aus dem Takt gebracht hat.
Ja, gab's ja etliches, ne? Also auch mit irgendwie politischen Versammlungen auf EU-Ebene und so weiter,
ja.
Wo einzelne Politiker irgendwelche Screenshots gepostet hatten, wo dann zwar ein Teil von der Linkadresse gefehlt hat, aber das waren dann irgendwie drei Zahlen und also...
Die man dann einfach durchraten konnte.
Genau, wo man einfach durchraten konnte und so.
Ja. Ich glaube, es gab auch mal diese Sache, dass die Meeting-Nummern einfach fortlaufend vergeben waren, sodass man, wenn man wusste, irgendwie, ich bin irgendwie Meeting 43, konnte man einfach mal gucken, wer ist denn so ein Meeting 44 drin mit relativ geringem technischen Aufwand.
Ah, super. Okay.
Was ich zum Beispiel sehr erstaunt hatte in dieser Berichterstattung hier, dass es offenbar nicht mal eine Möglichkeit gab für den Gastgeber, einfach beim bestimmten Gast auf Kick zu drücken und den einfach rauszuschmeißen. Wenn man jetzt halt schon sehen kann, das ist ja irgendwie jemand, der nicht reingehört in die Runde. Also dass solche Funktionen da nicht da sind, das hat mich dann doch sehr erstaunt. Also mittlerweile ist das wohl alles nachgerüstet worden, aber die Sammelklage bezieht sich natürlich darauf, dass es dem fraglichen Zeitpunkt die Funktionen noch nicht da waren und dadurch Zoom fahrlässig gehandelt hat.
Ja, okay.
Wir bleiben bei komischen Blüten vom Recht. Wir sind bei dem allseits beliebten Content-ID, das System von YouTube, womit in hochgeladenen Videos nach urheberrechtlich geschützten Inhalten gefahndet wird. Sodass dann zum Beispiel, wenn man irgendwie ein Video hat, wo im Hintergrund ein Musikstück läuft, was irgendeinem Rechteinhaber gehört, irgendeinem Plattenlabel oder sowas, dass dann einem das Geld weggenommen wird und stattdessen das Plattenlabel das Geld bekommt. Teilweise dann halt auch relativ dumm, ne? Also die bekannten Probleme sind ja sowas wie Content-ID weiß auch irgendwie nicht, dass ich vielleicht im Zweifelsfall eine legitime Vereinbarung habe, mit dem Plattenlabel Tantiem abzuführen, solche Sachen. Das muss man dann alles erst durch irgendwelche nicht transparenten Berufungsprozesse durchgehen, ne? Oder Widerspruchsprozesse.
Ja, Content-ID weiß im Zweifel halt auch nicht, dass ich der eigentliche Urheber bin und nur einfach beim Upload meines Videomaterials das Content-ID nicht eingeschalten hatte.
Ja.
Zum Beispiel, das sind auch so Dinge.
Das ist auch so eine Sache, die häufiger mal passiert, so irgendwie so kleinere Künstler haben irgendwie ein Musikvideo hochgeladen bei YouTube, das läuft dann halt da. Und dann werden sie irgendwann, gibt es einen Fernsehbericht über sie, wo dann halt ein Teil des Videos läuft und der Fernsehanbieter ist natürlich an Content-ID angeschlossen und dann als nächstes kriegt der originale Künstler dann halt den Copyright-Strike für sein eigenes Video, weil es in dem Fernsehbericht vorkommt.
Genau, ja.
Was hier in dem Fall aber passiert ist, in dieser konkreten Meldung, die wir verlinkt haben, ist jemand, der ein Video hochgeladen hatte, offenbar wie er programmiert. Also hatte hier gearbeitet an einem Linux-Programm und man hörte dann halt teilweise an seinem Tippen, man hörte dann halt sein Tippen auf dem Keyboard als Teil des Videos, ne, wenn er halt irgendwie so geredet hatte und dann hat er vielleicht ein bisschen Code getippt. Und der Copyright-Claim sagt, nee, das ist aber hier dieses Video, was es schon gibt, namens Typing on Modern Keyboard 02 von der Firma Edshare MG for a Third Party. Also offenbar hatte irgendjemand bei Content ID so ein Video reingekippt, wo er selber einfach auf der Tastatur rumtippt. Und dadurch wurden jetzt halt dieses Video von dem Softwareentwickler gecopyright-striked.
Ja.
Also super. Ja, völlig offensichtlicher Schwachsinn, den dieses Content ID macht. Es ist wirklich toll, dass darauf aufgrund der Urheberrechtsnovelle jetzt, dass das jetzt Pflicht wird für alles.
Ich bin sicher, Axel Voss hatte recht damit, dass das überhaupt gar kein Problem ist und dass wir uns da völlig zu Unrecht Sorgen machen.
Wir müssten mal irgendwie ein Video hochladen, wo wir mit einer KI mal alle Wörter, die Axel Voss sagen könnte, automatisch generieren. Also quasi die KI auf Aussagen von Axel Voss trainieren und einmal das Ganze, den ganzen Duden durchlesen lassen, damit wir dann als nächstes jedes Video, wo Axel Voss vorkommt, Copyright striken können.
Nein, das würde ich nicht gut finden. Ich finde das schon gut, dass all diese Dinge, die er erzählt hat, dann doch noch zu sehen sind. Naja, ich denke, man könnte den Facepalm sogar gerade hören bei mir.
Das muss ja nicht heißen, dass das Video gesperrt wird. Das kann ja auch sein, halt, dass du dann die Monetarisierung für das Video bekommst.
Oh, okay.
Das ist ja auch eine Möglichkeit.
Ich überleg's mir nochmal.
Kommen wir zu den etwas fröhlicheren Meldungen. Ich habe hier noch ein Fundstück, und zwar ein Lisp-Interpreter in Malbolge. Und das ist wieder so ein Satz, was heißt das jetzt?
Ja.
Lisp ist eine Programmiersprache, die ja eine wechselvolle, lange Geschichte mittlerweile hat, die ist aus den 50er Jahren, ist in Abwandlung bis heute noch im Einsatz, hat so ein bisschen so einen idiosynkratischen Status. Also es ist nicht eine Programmiersprache, mit der viele Leute arbeiten, aber die Leute, die es verwenden, die haben meistens eine sehr starke Meinung davon, dass das halt eine völlig andere Art des Programmierens ist, die so viel besser ist als vieles andere. Was Lisp aber auszeichnet, ist, dass es einen relativ einfachen funktionalen Kern hat. Das hat eine relativ einfache Syntax, die hauptsächlich aus Klammern besteht, so Listen von Wörtern in Klammern, so dass es sich immer anbietet, wenn man irgendwie eine Programmiersprache implementieren möchte selber, dann ist Lisp immer eine relativ gute Wahl, wenn man relativ wenig zu tun hat, um ein funktionales Programmiersystem zu bekommen. Und so hat sich halt jemand gedacht, ich baue einen Lisp-Interpreter. In einer normalen Programmiersprache, das bauen kann ja jeder. Ich baue den in Malbolge. Das ist eine esoterische Programmiersprache, da kommt wieder das Wort esoterisch. So in Abgrenzung zu den normalen Programmiersprachen, die dafür gedacht sind, tatsächlich Arbeit irgendwann fertig zu haben, sind esoterische Programmiersprachen welche, die eher so einen künstlerischen Anspruch haben.
Ja, oder komödiantisch, oder beides.
Oder komödiantisch, ne? Also man kann sich ja eventuell mal bei Wikipedia angucken, da gibt es so Listen von esoterischen Programmiersprachen,
ja,
zum Beispiel welche, wo das Programm dann ein Gemälde ist, was, also eine Bilddatei, die so ein bisschen an abstrakte Kunst erinnert oder sowas.
Ja, oder ein Shakespeare-Gedicht.
Oder ein Shakespeare-Gedicht oder ein buchstäbliches Kochrezept oder sowas, ne, wo man dann halt nicht sagt, irgendwie A ist gleich 12, sondern man sagt irgendwie, ich gebe 12 Gramm Zucker in die Waagschale oder sowas, ne? Und das hat dann denselben Effekt.
Okay.
Malbolge ist eine Programmiersprache, die dafür designt ist, möglichst schwer zu verwenden zu sein. Also erstmal ist jedes Malbolge-Programm nur so ein Zeichenhaufen, also irgendwie jedes druckbare Zeichen aus ASCII wird verwendet. Dann wird irgendwie jedes Zeichen, bevor es verwendet wird, erstmal nochmal geschiftet. Also ich glaube anhand von der Position in der Eingabe. Also wenn es zum Beispiel das 100. Zeichen ist, dann wird erstmal einfach auf das Eingabezeichen 100 draufgerechnet. Also wenn das jetzt irgendwie vielleicht ein Groß A ist, was dann einen Wert von 50 hat, wird erstmal 100 draufgerechnet, dann ist 150 und dann wird dann geguckt, was ist das denn jetzt eigentlich für ein Wert. Dann kommt noch so ein interner Zähler dazu, der auch noch aufgerechnet wird. Also einfach, es ist einfach die Frage, wie machen wir Programmieren möglichst anstrengend, weil zum Beispiel einfach das Einfügen eines Zeichens vorne macht alles dahinter kaputt, weil es ja nicht mehr dieselbe Position ist in solche Sachen, ne? Es gab dann irgendwann ein Hello World Programm, nachdem dann diese Sprache spezifiziert wurde und es den ersten Malbolge-Compiler gab, gab es irgendwann ein Hello-World-Programm. Das hatte Jahre gedauert, bis irgendjemand ein Hello-World-Programm bauen konnte. Das wurde durch ein Suchprogramm gefunden. Passenderweise ein Suchprogramm in Lisp geschrieben.
Okay.
Ich habe hier, glaube ich, den Beschreibungstext aus Wikipedia. The most complex programs made in Malbolge to date include an adder, also ein Programm, was einfach nur zwei Zahlen addiert, was in den meisten Programmiersprachen einfach A plus B ist. A 99 Bottles of Beer Program, das ist auch so ein klassisches, so eine klassische Programmierübung, dass man dieses 99 Bottles of Beer Gedicht generiert, ne, so wie 99 Kästen Bier an der Wand, ich nehme einen weg, reiß ihn herum, jetzt sind noch 98 Kästen Bier an der Wand und dann ist dann halt irgendwie halt so lange wiederholen, bis keine Kästen Bier mehr da sind. Ne?
Ein Countdown.
Oder halt ein Hello World Programm und all diese irgendwie wurden nur durch solche Suchalgorithmen gefunden. Also ja. Und von daher ist dieser Lisp-Interpreter, der jetzt da gebaut wurde, ein phänomenales Ergebnis, eine phänomenale Leistung, einfach überhaupt sich eine Struktur zu bauen, irgendwie Werkzeuge zu bauen, dass man sowas überhaupt machen kann. Ja, es ist vielleicht für jemanden, der nicht selber Programmierer ist, ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was hier irgendwie der Appeal ist, aber für diejenigen unter euch, die damit vertraut sind, die vielleicht selber schon mal eine esoterische Programmiersprache angefasst haben, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung, die man sich mal angucken kann.
Ja, ich bin beeindruckt.
Das war der Plan. Dann sind wir mit unseren News im Wesentlichen am Ende. Ich habe jetzt am Ende noch zwei Termine für euch, die ihr nicht verpassen solltet den nächsten Monat, bis wir uns das nächste Mal sprechen. Das erste sind die Datenspuren, unsere jährliche Konferenz des Chaos Computer Group Dresden, die vom 17. bis 19. September wieder im Zentralwerk in Dresden stattfinden. Wir hatten letztes Mal schon erwähnt, dass die Einreichungsfrist begonnen hatte. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung dieser Folge läuft die Einreichungsfrist noch, soweit ich weiß, bis Ende des Monats August. Und es sind noch viele Plätze frei, also schickt gerne alle Ideen für Vorträge, Workshops, Kunstprojekte, Performances, was auch immer ihr habt, was in irgendeiner Form mit im Prinzip allen zu tun hat, was der CCC so macht. Oder von dem ihr vielleicht denkt, es könnte uns interessieren. Wir freuen uns auf eure Vorschläge dafür. Und natürlich würden wir uns auch freuen, gegeben, dass Corona es zulässt, wenn ihr am besagten Wochenende, am 3. September-Wochenende, euch im Zentralwerk in Dresden sehen lasst und mit uns zusammen die mittlerweile 18. Datenspuren abfeiert. Und dann eine Woche später ist der 26. September, das ist die Bundestagswahl. Das ist eine Institution, bei aller Kritik, die man an dem demokratischen Prozess in Deutschland üben kann, halte ich es für durchaus wichtig, dass wir unsere Stimme in die Waagschale werfen. Deswegen möchte ich euch dazu aufrufen, setzt euch mit den inhaltlichen Angeboten der Parteien auseinander, auch wenn das in dem vorherrschenden Medienzirkus manchmal schwer ist, über die Personen hinwegzuschauen, auch mal auf die Inhalte zu gucken. Und ab Aufzeichnungstermin eine Woche später, ab Montag, den 30. August, ist dann in Dresden auch Briefwahl möglich, in anderen Städten eventuell schon früher oder eventuell auch später. Das erfahrt ihr dann bei euren entsprechenden kommunalen Verwaltungen oder sobald ihr die Wahlbenachrichtigung kommt, auch auf diesen Wahlbenachrichtigungen. Für Dresden haben wir die entsprechende Informationsseite auch in den Shownotes verlinkt. Macht gerne von der Briefwahl Gebrauch. Wenn ihr Bedenken habt, ob die Briefwahl auch zuverlässig sind, was ja irgendwie von verschiedenen Seiten mittlerweile gestreut wird, von verschiedenen Desinformationskampagnen oder so, können wir dazu empfehlen, den Pentacast, die Folge 55, wo ich den Wahlprozess einmal relativ ausführlich beschrieben habe, aus Sicht von mir selbst, der ich als Wahlhelfer auch gerade mit bei der Briefwahl mit im Einsatz bin. Auch dieses Jahr dann wieder.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
Ich füge noch etwas hinzu, nämlich eine kleine Musikpause und danach machen wir dann mit unserem Thema weiter. Bis gleich. This house of cards stands precarious. Much more.
to the floor.
Hier ist immer noch das Penta-Radio. Nachdem wir jetzt den Nachrichtenreigen durchgegangen haben, ist wie immer ein bestimmtes Thema dran. Und ich habe mir überlegt, wir nehmen dieses Mal Bezug auf ein Thema, was wir in den Nachrichten hatten. Nicht in unserem Nachrichtenblock, aber so in den Nachrichten, die ihr wahrscheinlich generell verfolgt habt. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass es im, war es im Juli oder war es schon im Juni? Auf jeden Fall vor kurzem.
Das müsste Juli gewesen sein, ja.
Gab es ein relativ desaströses Hochwasserevent in Westdeutschland. Und was uns daran jetzt interessiert konkret, ist die Sache, dass die Warnung der Bevölkerung offenbar nicht funktioniert hat. Denn an für sich hat ein Staat halt so eine Warninfrastruktur vorzuhalten. Das war früher mal ein bisschen ernster genommen worden, als hier noch Kalter Krieg herrschte. Da waren die Sirenennetze noch gut gewartet. Heutzutage haben wir teilweise auch noch solche Sirenen. Also ich höre die manchmal auch testweise hier durch die Stadt schallen. Aber offenbar ist das nicht mehr so verbreitet, dass diese Sirenen tatsächlich funktionieren. Und dann ist ja auch noch die Frage, wann man die tatsächlich loslegen lässt und wie man dann irgendwie die Bevölkerung informiert. Es gibt auch einen Warenzoo aus Warn-Apps. Also ich glaube, es gab irgendwie 4 verschiedene. Ich weiß nicht mehr genau, welche das alles waren. Es waren wie dieses Nina. Es gab noch Katwarn. Die sind beide irgendwie von der Bundesregierung. Dann gibt es eine vom Deutschen Wetterdienst, wo so Wetterwarnmeldungen sind. Und es gab noch eine vierte, die mir nicht mehr einfällt. Also da zeigt sich mal wieder die deutsche Kleinstaaterei. Aber das ist gar nicht mein Punkt. Zumindest nicht grundsätzlich. Letztendlich hat uns ja diese ganze Geschichte, dass das da alles ja mehr oder weniger überhaupt nicht funktioniert hat, gezeigt, dass unsere Warninfrastruktur und ja auch mitunter durchaus andere Infrastrukturen, die wir haben, alles andere als resilient ist.
Ja.
Das ist zumindest das Wort, was mir da in dem Moment eingefallen ist. Ich habe da mal nachgeguckt, wie es eigentlich definiert ist, damit wir hier qualifizierte Aussagen machen können. Laut Wörterbuch ist Resilienz die Fähigkeit von Lebewesen, ökonomischen oder sonstigen Systemen, sich gegen erheblichen Druck von außen selbst zu behaupten und äußeren Störungen standzuhalten.
Okay.
Und manchmal kann man auch noch eine Unterscheidung machen. Also ich habe so in manchen Quellen, die ich jetzt gelesen habe in Vorbereitung auf diese Sendung, gesehen, dass da Resilienz unterschieden wird zu Robustheit, wo Resilienz bezeichnet ist als Widerstandsfähigkeit gegen Probleme von außen und Robustheit gegen Probleme von innen. Oder es gibt eventuell die andere Unterscheidung, die mir tatsächlich ein bisschen besser gefällt. Resilienz als Widerstandsfähigkeit gegen unerwartete Probleme und Robustheit als Widerstandsfähigkeit gegen erwartete Probleme. Also so dieses, man kennt es vielleicht im Englischen, diese Begriffe Known Unknowns und Unknown Unknowns. Also
okay.
Wenn man halt so ein System entwirft, hat man halt bestimmte Dinge, von denen man rechnet, dass sie passieren können. Also zum Beispiel, wenn ich mein Auto irgendwie habe, dann rechne ich vielleicht damit, dass irgendwann der Sprit alle ist, oder ich rechne damit und habe dann deswegen so eine Tankfüllstandsanzeige, die mich dann warnt. Ich habe vielleicht irgendwie meinen Keilriemen, der reißen kann, und das sind halt so erwartete Probleme. Und unerwartete Probleme, ja, ist jetzt natürlich ein bisschen schwer, irgendwelche Beispiele zu nennen, weil die halt unerwartet sind. Also zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Meteoritsturz aufs Auto. Könnte auch passieren. Ist wahrscheinlich aber nicht etwas, was irgendwie im Design dieses Autos berücksichtigt wird.
Ja, ich habe da mal so ein schönes Foto gesehen, wo ein Fuchs sich durch die Kühlerniere eines BMWs gefressen hat. Also der Fuchs wurde erfasst von dem BMW. So, solche Sachen, ne? Also irgendwie, keine Ahnung, Wildunfall wäre zwar noch halbwegs zu erwarten sozusagen, aber halt irgendwie, dass man einfach bestimmte Teile dann dadurch Schaden nehmen oder wie auch immer. Ja, okay.
Ja, also das erfordert wahrscheinlich sogar dann ziemlich detaillierte Kenntnis von solchen Designprozessen, um dann halt zu wissen, was tatsächlich erwartete Probleme sind. Also ich weiß jetzt nicht irgendwie, was als Teil eines Autodesigns standardmäßig getestet wird. Ich meine, wir kennen diesen Elchtest eventuell. Das würde jetzt vielleicht in den Kontext Wildunfall irgendwie oder Wildwechsel reinfallen. Ob da jetzt tatsächlich irgendwie getestet wird, irgendwelche, also bei Flugzeugtriebwerken zum Beispiel kennt man das ja, dass da irgendwie getestet wird, da werden dann irgendwelche geschlachteten Hähnchen auf die Triebwerke geschossen, um zu gucken, dass die Triebwerke da nicht kaputt gehen davon, wenn irgendwie sie beim tatsächlichen Flug auf so eine Vogelherde? Nee.
Ja, es ist ein Schwarm, und der Fachbegriff dafür ist Vogelschlag, genau.
Wenn man dann auf solche Vogelschwärme trifft. Von daher, also diese Unterscheidung, glaube ich, für unsere Betrachtung jetzt nicht so wichtig, ob es erwartet oder unerwartet ist. Und deswegen habe ich es alles unter dem Begriff Resilienz zusammengefasst, einfach weil Resilienz ein bisschen toller klingt als Robustheit. Man könnte vielleicht auch einfach sagen Fehlertoleranz, aber wir bleiben bei diesem schönen Wort Resilienz.
Okay.
Wir haben ja sicherlich auch einige Leute hier in unserem Publikum sitzen, die solche Systeme selber bauen. Also sei es halt technische Systeme, sei es auch zum Beispiel soziale Systeme. Also ich habe auch ein, zwei Beispiele in diesen Listen, die ich jetzt hier vorbereitet habe, von Beispielen, wo es um ein soziales System geht. Zum Beispiel, das kann ich gleich mal hier rausgreifen, Resilienz in einer Organisation aus mehreren Menschen ist zum Beispiel Stellvertretung zu definieren. Dass ich halt das erwartete Problem habe, vielleicht wird mal jemand krank oder vielleicht wird jemand sprichwörtlich vom Bus überfahren. Und dann muss irgendjemand anders einspringen können. Das heißt halt auch, man muss darauf vorbereitet sein, dass diese Person dann qualifiziert ist, diese Aufgaben zu übernehmen. Also zum Beispiel so ein Stellvertreter muss dann im Zweifelsfall auch auf die entsprechenden Systeme oder Konten oder sowas Zugriff haben, die er braucht, um seine Arbeit zu erledigen oder sie. Das wäre zum Beispiel so eine Komponente von Resilienz, die tatsächlich in einem sozialen System ist. Das muss jetzt nicht alles technische Systeme sein. Zum Beispiel, wie in der Definition gesagt, kann es ja auch um biologische Systeme gehen. Also auch in Lebewesen zum Beispiel habe ich vielleicht so einen Tausendfüßer, und wenn der irgendwie ein Bein verliert, dann kommt er, glaube ich, noch relativ gut damit klar.
Ja, das lässt sich aber generell in der Natur anwenden, ja.
Mhm. Es ist durchaus, denke ich, wertvoll, sich das mal explizit vor Augen zu führen, wie Resilienz erreicht wird in verschiedenen Arten von Systemen und wie man das vielleicht selber nutzen kann, wenn man irgendwelche Systeme entwirft, dass man diese Systeme von vornherein resilienter machen kann. Das ist für mich selber auch ein großer Fokus durchaus in meiner Arbeit, einfach aus dem komplett egoistischen Grund, dass ich gerne abends nach Hause gehen möchte und relativ sicher sein möchte, dass zumindest bis zum nächsten Morgen nichts Schlimmes passiert. Und wenn irgendwas passiert, dann soll das System in irgendeiner Form darauf selbst reagieren können, sodass da zumindest keine sofortige menschliche Intervention erforderlich ist, damit das System erstmal weiterläuft und dann vielleicht das System sogar das ganze Wochenende überlebt. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass das relativ gut klappt, wenn man das von Anfang an tatsächlich in das System, in der Systemplanung berücksichtigt, in der Entwurfsphase. Aber man muss es halt, wie gesagt, so ein bisschen auf dem Schirm haben. Und darum soll es heute gehen.
Okay. Ja, es lässt sich halt praktisch irgendwie in jedem Gebiet irgendwie anwenden. Also alles, was man irgendwie halt erreichen muss, ne? Also, keine Ahnung. Ich habe hier ein Glas Wasser stehen. Es steht halt noch ein zweites im Schrank, falls das mal kaputt geht. Also ein zweites Glas, falls das Glas kaputt geht, richtig? Ne? Also irgendwie im Prinzip alle Dinge, dass man halt irgendwie das Ziel, was man erreichen will, trotzdem noch erreichen kann, selbst wenn was Unvorhergesehenes passiert. Wenn ein Baum, keine Ahnung, einen Ast verliert, weil er verbissen wird von Wild oder so, dann wächst halt einfach ein neuer oder irgendwas in der Art. Ja, okay.
Aus diesen Beispielen, wenn man jetzt mal über diese Beispiele ein bisschen versucht zu abstrahieren, dann ist ein sehr wesentlicher Ansatz, wie man zur Resilienz kommen kann, das ist ja auch der erste Punkt auf meiner Liste, Redundanz. Also einfach mehrere Komponenten zu haben, die die gleiche Aufgabe erfüllen können oder zumindest die Aufgabe auf eine ähnliche Art und Weise erfüllen können. Ich habe es hier kurz zusammengefasst als mehrere Wege zum Ziel. Und ich hatte in der Vorbereitung mit ein, zwei Leuten darüber gesprochen, was sie mit Resilienz verbinden, unter anderem mit Jeffrey, den ihr vielleicht noch kennt aus der Folge vom Juli 2019, wenn ich nicht komplett irre, zu Machine Learning. Schönen Gruß an Jeffrey. Und als wir so die Beispiele durchgegangen sind, die ich auch schon in der Vorbereitung rausgesucht hatte, meinte Jeffy dann irgendwann, ist nicht jede Resilienz einfach nur Redundanz? Also ist es nicht immer einfach nur eine Sache von, ich habe mehrere Wege, die zum Ziel führen und dann habe ich halt dadurch mehr Optionen, mit denen ich arbeiten kann. Und tatsächlich vieles von dem, was ich hier in der Liste habe, auch in den anderen Abschnitten, fällt darauf zurück, dass es redundant ist oder zumindest erfordert, dass es irgendwo eine Redundanz gibt und dann kann man halt damit was machen. Also das scheint so ein sehr grundlegender Punkt zu sein, wie man diese Resilienz erreichen kann. Und von daher ist das hier auch der erste Punkt auf meiner Liste.
Da möchte ich noch eine kleine Anmerkung dazu machen. Es gibt den Begriff Resilienz auch im Bereich der Trauerpsychologie. Und da ist von Resilienz die Rede, dass man eben, wenn man einen schweren Verlust erleidet, dass man lernt, damit umzugehen und trotzdem noch sein Leben gestalten zu können. Und das ist eindeutig nicht Redundanz. Das wollte ich nur kurz angefügt haben.
Ja, genau. Also ich habe durchaus ein paar Beispiele, die auch nicht unter Redundanz fallen, aber das ist auch ein sehr gutes Beispiel, ja. Das ist eben, ja, wie die Definition sagt, ne, die Fähigkeit, äußeren Störungen standzuhalten. Und ja, für so eine Psyche ist ja letztendlich halt ein Trauerfall auch eine äußere Störung, wenn man es technisch betrachtet.
Genau, ja.
Genauso wie jetzt auch sowas wie zum Beispiel jetzt gerade in Afghanistan, ne, haben wir wieder so eine besonders dramatische Situation für die Bevölkerung dort. Wir haben auch andere Länder, wo es schwierige bis katastrophale Lebensumstände gibt. Und man sieht ja dann auch immer wieder solche Geschichten, wo Leute trotzdem es schaffen, irgendwie sich dort halt ein wertstiftendes Leben aufzubauen. Und das wird dann manchmal mit totaler Begeisterung oder mit so berichtet, als es gibt noch Hoffnung für die Menschheit oder so, ne? Und das ist ja auch Resilienz in dem Sinne, dass wir sehen, okay, es ist jetzt irgendwie alles furchtbar, was uns um uns herum ist, so der ganze Alltag und so weiter. Es gibt irgendwie nicht genug zu essen vielleicht, es ist irgendwie ständig Krieg, man hört ständig irgendwelche Schüsse am Horizont oder was nicht alles. Aber wir machen jetzt trotzdem weiter und versuchen trotzdem hier irgendwie unsere Schule oder unser Krankenhaus oder unsere Kirche am Laufen zu halten.
Ja.
Das ist auch Resilienz in dem Sinne.
Mhm, genau.
Aber gut, wir haben ja hier doch ein bisschen mehr den Kontext auf technische Systeme, weil das ja so ein bisschen unser Fokus als Chaos Computer Club ist und weil das ja auch so ein bisschen die Handreichung ist, die wir geben wollen, wie man Resilienz erreichen kann. Wir haben jetzt also Redundanz. Ich habe hier so ein paar Punkte so rausgegriffen, die mir so eingefallen sind aus verschiedenen Kontexten. Zum Beispiel, wir hatten schon das Thema Stellvertretung eben als Beispiel von Redundanz in sozialen Systemen. Ein Beispiel, was ich hatte, ist Internet oder Stromnetz. Da haben wir einfach mehrere Leitungen, die irgendwie zum selben Ziel führen. Und wenn jetzt irgendwie eine Leitung irgendwie ausfällt, können andere Leitungen übernehmen. Also zum Beispiel im Stromnetz halt, wenn jetzt irgendwie die eine Überlandleitung irgendwie, keine Ahnung, vielleicht aus irgendwelchen Gründen von einem Tornado oder was zerrissen wird, dann gibt es halt noch irgendwo die Leitung vielleicht 50 Kilometer weiter, die dann das ein bisschen übernehmen kann. Und dann gibt es noch eine Leitung 100 Kilometer weiter, die noch ein bisschen was übernehmen kann. Und dann ist irgendwann die ganze verlorene Leitung kompensiert, zumindest so lange, bis dann eine Reparatur erfolgen kann.
Ja.
analog beim Internet. Da ist es ja noch viel klassischer. Das ist ja eines der Grundprinzipien, nachdem das Internet damals designt wurde, eben, dass es halt den Ausfall einzelner Systeme verhindern kann. Es kam ja auch so ein bisschen aus diesem Umfeld des US-Verteidigungsministeriums, des US-Militärs, die halt so ein Computernetz haben wollten, wo der Feind nicht ohne weiteres einfach nur so einen zentralen Knoten wegschießen kann und dann ist alles tot, sondern dass es halt so ein Netz gibt, was so ein bisschen die Möglichkeit hat, halt im Falle eines Ausfalls einer einzelnen Verbindung noch über eine andere Verbindung zu gehen stattdessen.
Ja.
So im Kontext von Netzausfall oder sowas habe ich auch sehr lebhafte Beispiele erlebt bei der Redundanz von verschiedenen Bezahlmethoden. Das habe ich hier auch als Beispiel drin stehen. Mir ist das mal passiert, ich wollte abends ins Kino gehen in der Innenstadt und war dann im Kino und dann kam so, hab dann so gesehen, dass irgendwie vor mir ständig irgendwie Leute unverrichtete Dinge wieder von der Kasse weggeschickt wurden und dachte so, nanu, was ist denn hier los? Und dann stellte sich halt raus, ja, irgendwie zwei Straßen weiter wurde bei Bauarbeiten das falsche Kabel aufgebaggert und wir haben heute leider kein Internet und deswegen haben wir auch keine Kartenbezahlterminals. Also die sind noch da, aber funktionieren offensichtlicherweise nicht. Das war wohl, ich glaube, mittlerweile werden die auch durch Mobilfunk abgesichert, aber damals war es nur über Kabelinternet. Und die ging dann halt nicht. Und wer dann halt gekommen ist und wollte irgendwie einen Film gucken, hatte aber nur seine Karte zum Bezahlen dabei, der hat dann halt alt ausgesehen. Und ich als guter alter Bargeld-Fan bin dann natürlich zum Ziel gekommen und konnte dann mir den Film angucken. Ich weiß nicht mal, was das für ein Film war, das tut aber jetzt auch nichts zur Sache.
Ja, klar, klassisches Problem. Mhm.
Genauso andersrum, jetzt hatten wir gerade die Pandemie, also nee, nicht hatten, wir haben sie immer noch, aber gerade zu Anfang der Pandemie sah es ja nur so ein bisschen darauf nach aus, dass eventuell dieses SARS-2 sich vor allem über Kontaktinfektionen verbreiten könnte. Und deswegen ging es ja dann los mit, bitte bezahlen Sie mit Karte und nicht mit Bargeld. Und das ist ja dann quasi genau die umgedrehte Variante, wenn halt in dem Fall Bargeld nicht so eine gute Idee ist, dann geht halt immer noch das kontaktlose Bezahlen oder es geht halt irgendwie, das Bezahlen zumindest mit Karte reinstecken, was immer noch weniger Kontakt erfordert als Bargeld handeln. Auch wenn sich das mittlerweile herausgestellt hat, dass Kontaktinfektionen bei SARS-2, naja, nicht ein Rundungsfehler sind, aber doch sehr unterbetont, sodass ich mittlerweile wieder zu meinem Bargeld zurückgekehrt bin. Das letzte Beispiel hier auf dieser Liste, ich meine, wir werden noch im Kontext der anderen Blöcke werden wir noch Beispiele haben, wo auch Redundanz eine Rolle spielt, aber ein konkretes Beispiel auch noch für so eine Sache, so ein Beispiel von mehrere verschiedene Wege zum Ziel ist Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Ja.
Es ist nicht so ganz dasselbe, aber es ist so die grundsätzliche Idee, ne? Ich habe halt zwei verschiedene Faktoren, zum Beispiel ein Passwort und so ein Hardware-Token und muss beides irgendwie präsentieren, um mich irgendwie anzumelden. Eben, weil es halt zwei verschiedene Wege sind, die relativ schwer von demselben Angreifer kompromittiert werden können. Jemand, der im Internet sitzt, der kann mein Passwort abgreifen, wenn er irgendwie meinen Rechner irgendwie infiziert hat und da irgendwie meine Tastendrücke mitlesen kann oder sowas. Aber so jemand wird relativ schwer dann irgendwie an meine Wohnung kommen, um irgendwie mein Hardware-Token zu stehlen. Andersrum, ein Taschendieb kann dieses Token mehr aus der Tasche stehlen, aber kommt dann im Zweifelsfall nicht an mein Passwort ran. Also wenn er jetzt nicht gerade bereit ist, mich wirklich irgendwie zu bedrohen und irgendwie mit dem Baseballschläger da zu stehen und mich jetzt irgendwie dazu zu zwingen, auch das Passwort rauszugeben.
Ja, das ist richtig. Also das ist ein bisschen anders, ne? Da geht's halt einfach nur darum, dass man quasi so im Prinzip zwei Mauern einzieht sozusagen, ne?
Wenn ich so drüber nachdenke, fällt das, glaube ich, eher so unter diesen Punkt Schadensbegrenzung, den ich ja als dritten Punkt stehen habe, wo wir auch noch solche ähnlichen Sachen haben werden.
Ja, nee, ich finde, das passt schon. Mir fällt nur dazu ein, das sind halt einfach goldene Zeiten für hackende Taschendiebe sozusagen.
Ja gut, ich meine, man könnte den Taschendieb haben. Wir hatten ja in den Nachrichten gesehen, diesen Fall mit, wo man dann das TPM eines Notebooks kompromittieren kann. Dann gibt es natürlich das Szenario, dass man sagen könnte, hier kommt irgendwie ein Angreifer irgendwie vielleicht in mein Hotelzimmer rein, dieses Evil-Mate-Szenario, und sagt halt irgendwie, ich habe jetzt hier vielleicht eine Stunde Zeit, bis der Cyril zurückkommt von seinem, keine Ahnung was, von seiner Veranstaltung und habe jetzt hier genug Zeit, sowohl dieses Hardware-Token zu klauen, als auch so ein Keylogger zu installieren auf dem PC, sodass dann dort das Passwort abgegriffen werden kann.
Ja, das finde ich ein unrealistisches Szenario, weil du natürlich deinen PC nicht unbeaufsichtigt im Hotelzimmer liegen lassen würdest.
Das ist ein guter Einwand, ja. Naja, gut, ich meine, es gibt manche Situationen, wo auch ich gezwungen bin, mich von meinem PC zu entfernen. Also wenn ich im Schwimmbad zum Beispiel bin, ich nehme das Notebook nicht mit ins Wasser, auch nicht in der wasserdichten Tasche. Das ist dann halt in dem Moment irgendwie im Spind oder so, ne?
Okay.
Naja, ne? Also Gelegenheiten gibt es immer, wenn man sie sucht, aber das ist natürlich jetzt ein Szenario, was für den Normalverbraucher hinreichend unwahrscheinlich ist, dass man sich da, glaube ich, keine Sorgen drum machen muss. Das ist etwas, wo man nachdenkt drüber, wenn man Edward Snowden ist oder sowas, vielleicht weniger, wenn man normaler, hoffentlich unbescholtener Bürger ist.
Gut, okay.
Als zweiten Punkt auf meiner Liste habe ich Selbstheilung, beziehungsweise ich habe dann später noch als Synonym hinzugefügt Selbstmoderation. Weil Selbstheilung nicht alles abgreift, was ich hier unter dieser Liste stehen habe, aber doch relativ viel. Grundsätzlich so eine Idee, dass wenn ich jetzt so ein System habe und es tritt irgendeine Fehlersituation auf oder irgendeine Ausnahmesituation, die in irgendeiner Form eine Intervention erfordert, dann ist es ja normalerweise so, dass dann irgendwie ein Mensch intervenieren muss. Also vielleicht irgendwie sieht man hier irgendwie in unserem Stromnetz irgendwie die Netzfrequenz ist irgendwie am Absinken, weil irgendwie die Balance zwischen eingespeisten und entnommenen Strom nicht passt. Und da muss irgendwie ein Mensch nachsteuern, muss dann irgendwie im nächsten Kraftwerk anrufen und sagen, hier dreht mal hoch oder sowas. Ne? Das wäre dann halt eine aktive Moderation und eine durchaus wünschenswerterer Zustand wäre ja, wenn das System das einfach selber irgendwie machen kann, wenn es irgendwie selber nachregeln kann, selber feststellt, es bewegt sich jetzt hier gerade in einen problematischen Bereich rein und hat irgendwie selber noch Möglichkeiten zu intervenieren und automatisch, autonom eine Heilung oder Moderation durchzuführen. Und das erste Beispiel hier ist, was ich jetzt schon gerade anklingen lassen habe, das die Regulation im Stromnetz. Das ist ja vielleicht eine Sache, die nicht jedem so bewusst ist, die Energiebilanz im Stromnetz wird geregelt tatsächlich über die Netzfrequenz, wie ich das gerade schon anklingen ließ. Denn wird im Stromnetz mehr Strom abgenommen, als eingespeist wird, also gibt es quasi eine negative Energiebilanz, dann sinkt die Stromfrequenz, weil die Energie muss ja irgendwo herkommen. Und die kommt dann daher, dass den Turbinen in den Kraftwerken Rotationsenergie entzogen wird. Ne? Und damit ist dann die Energieerhaltung gewährleistet. Also wer so eine Turbine kriegt halt ständig neue Energie rein, wird halt dreht sich halt schneller dadurch, dass da halt der Dampf rüber geschickt wird oder was für ein Prinzip das da auch immer konkret ist. Und auf der anderen Seite wird halt die Energie entnommen, dadurch, dass halt im Stromnetz dann diese elektrische Energie abgezogen wird. Und dadurch gibt es halt so eine Balance, die dann dazu führt, dass halt, wie gesagt, wenn jetzt die Energiebilanz negativ ist, wenn zu viel Energie weggenommen wird, dann dreht sich die Turbine halt tendenziell immer langsamer und dadurch sinkt dann auch diese Stromfrequenz, die ja genau dieser Turbine bzw. dem angeschlossenen Generator folgt.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir da jetzt Kommentare bekommen. Ich denke, da ist nochmal eine Schwungmasse zusätzlich dazwischen.
Ah ja.
Also da ist ja immer diese Rede von diesen sehr, sehr großen Schwungmassen, die dann zwar auch von den Turbinen angetrieben werden, aber die wiederum dann eigentlich selbst den Generator antreiben oder die man eben benutzen kann, zumindest um den Generator anzutreiben. Ne?
Ja, es kann durchaus sein, da das jetzt nicht mein Gebiet hundertprozentige Expertise ist, dass ich da ein bisschen zu stark vereinfache. Ich hoffe aber, dass der Wesenskern trotzdem noch richtig ist. Im Zweifelsfall nehme ich natürlich gerne einen Hinweis entgegen an pentaradio@c3d2.de zu diesem oder allen anderen besprochenen Themen der Sendung.
Ja.
Jedenfalls haben wir dann halt diesen Effekt, die Stromfrequenz sinkt und es gibt dann halt auch die zentralen Regelstellen für das, in unserem Fall, europäische Verbundnetz, wo dann erkannt wird, dass halt die Netzfrequenz sinkt und dass dementsprechend weitere Kraftwerksleistungen notwendig sind und dann werden auch von menschlichen Administratoren, Operatoren dann tatsächlich diese Kraftwerksleistungen dann abgerufen und dann werden halt solche schnell schaltbaren Kraftwerke, wie zum Beispiel Gaskraftwerke oder so, dann halt Bescheid gegeben und gesagt wird, jetzt hier bitte einmal loslegen und ein bisschen mehr Strom einspeisen. Oder vielleicht so ein Pumpspeicherkraftwerk, wo dann halt auch gesagt wird, jetzt bitte die Schotten aufmachen und wir brauchen ein bisschen Strom.
Mhm.
Genau, das ist halt dann die menschliche Moderation. Es gibt aber davor noch eine Ebene von Selbstmoderation, die nennt sich Primärregelung. Und da kann es durchaus sein, dass wir Kommentare werden. Aber soweit ich das verstanden habe, nach dem, was ich gelesen habe, basiert das halt einfach darauf, dass, wie gesagt, diese Netzfrequenz halt in jedem Kraftwerk sofort sichtbar ist. Die ist halt im gesamten Verbundnetz halt synchron gekoppelt, dadurch, dass das Verbundnetz halt ein Verbundnetz ist. Und dementsprechend kann dann halt das einzelne Kraftwerk halt selber sehen, dass halt die Netzfrequenz sinkt durch irgendwelche Sensoren, die da am Generator sitzen und halt diese Stromfrequenz überprüfen. Und wenn man dann halt sieht, dass die Frequenz runtergeht, kann man dann eventuell das Kraftwerk selber in einem gewissen Rahmen sagen, wir haben hier so ein bisschen Kapazitätsreserve, wir geben jetzt ein bisschen mehr Dampf rauf. Oder wir haben jetzt eventuell zu viel Strom im Netz, die Frequenz steigt und wir können jetzt ein bisschen unsere Sache zurückfahren hier. Sollte man natürlich nicht zu viel machen, weil das ansonsten eventuell überschwingt, aber das ist so ein Effekt, der als Primärregelung dort genannt wird im Stromnetz. Und dann gibt es dann halt noch die sekundären Tertiärregelungen dahinter, die dann durch menschliche Intervention passieren. Ich habe ein anderes Beispiel und vielleicht wird auch so ein bisschen deutlich, ich mache ganz bewusst nicht nur IT-Beispiele hier, sondern auch aus anderen Technikbereichen.
Ja, das ist ein total super Beispiel. Eine Selbstregelung, also eine mechanische Selbstregelung ist das ja, ne?
Genau, und zwar der sogenannte Sinuslauf. Tatsächlich, nachdem ich das jetzt vorbereitet habe, ist mir es dann auch so ein bisschen die Auswirkungen davon aufgefallen, als ich Straßenbahn gefahren bin. Es geht nämlich hier um Eisenbahntechnik. Und zwar haben wir ja, also bei Eisenbahnen prinzipiell, haben wir halt irgendwie unsere Stahlschienen, die auf dem Boden verlegt sind. Und wir haben die Räder der Eisenbahnfahrzeuge, die, soweit ich weiß, auch aus Stahl sind, also aus wahrscheinlich den speziellen Legierungen in irgendwelcher Form. Da wird es dann sicherlich auch von irgendwelchen Eisenbahningenieuren nochmal genauere Kommentare geben können. Aber das tut ja auch jetzt nichts zur Sache, ob das jetzt irgendwie, was für eine Legierung das genau ist.
Das ist für die Mechanik nicht wichtig, erstmal, ja.
Genau. Und wenn ich jetzt einfach nur mir das Rad vorstellen würde als so ein Zylinder, als so eine dünne Zylinderscheibe, die da einfach nur draufsteht, wäre das relativ problematisch, weil dann würde das Ding relativ schnell entgleisen. Ne? Wenn es einfach nur auf diesen dünnen Stahlschienen sitzen würde und wäre einfach nur quasi glatt an der Außenseite, dann würde das Ding ja sofort irgendwie entgleisen, weil es halt nichts davon abhält, einfach nach links oder rechts auszuweichen. Und spätestens, wenn da eine Kurve im Gleis ist, ist es dann unweigerlich. Also wir müssen irgendwas haben, was diesen Radsatz in der Schiene hält. Und genau, Spurgrenze heißt das. Ja, das ist auch so ein Wort, was ich immer vergesse. Aber ich habe es zum Glück in meinen Notizen hier drin, deswegen habe ich jetzt wieder drauf gucken können. Deswegen haben wir dann Spurgrenze. Also diese Räder sind halt nicht einfach nur Zylinderscheiben, sondern an der Innenseite gibt es halt noch eine, ja, quasi wie eine weitere Zylinderscheibe, die halt da dran direkt ist, also jetzt nicht irgendwie angeklebt oder irgendwie angeschmiedet oder sowas, also, sondern halt gleich Teil dieser Form, die dann halt größer ist, sodass es halt etwas gibt, wenn ich jetzt quasi auf dem Gleis stehe und der Zug würde zu weit nach links gehen, also der Radsatz würde sich zu weit nach links bewegen, stößt es halt an diesen Spurkranz auf der linken Seite an und analog halt auf der rechten Seite auch. Wer mit dem Thema jetzt noch nicht vertraut ist und vielleicht mit dieser wörtlichen Erklärung nichts anfangen kann, dem sei empfohlen, mal irgendwie sich ein Bild rauszusuchen bei Wikipedia oder sonstiges, wie so ein Spurkranz aussieht.
Gut, aber der Spurkranz ist ja eigentlich nur dazu da, um jetzt im allergrößten Notfall zu gewährleisten, dass das Rad nicht aus dem Gleis springt. Der eigentliche Mechanismus ist ja noch viel gewitzter, finde ich.
Genau, das ist nämlich die Sache, die mich dann auch daran überrascht hat. Ich hatte halt in meiner naiven Art und Weise hatte ich gedacht, dass das halt irgendwie das ist, was den Zug in der Spur hält. Aber das will man überhaupt nicht, denn das würde das Fahrgefühl total unruhig machen, wenn da ständig dieser Spurkranz am Langschrammen ist an der Schiene. Das ist halt nur das, was wirklich als letztes verhindert, dass irgendwie dieser Zug entgleist. Und das ist mir zum Beispiel halt aufgefallen mit der Straßenbahn jetzt gerade vorgestern, dass der Zug relativ schnell durch eine relativ starke Kurve gefahren ist und dann hört man halt dieses Kratzen. Also normalerweise fährt die Bahn halt ja relativ ruhig und dann fährt sie halt in die Kurve rein und dann gibt's halt so ein Kratzgeräusch. Das kann man eventuell, wenn man jetzt das nächste Mal Straßenbahn fährt, mal drauf achten. Wenn die Straßenbahn in eine scharfe Kurve geht und das auch noch relativ schnell, dass es dann halt so ein, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es weiter beschreiben soll, außer Kratzgeräusch gibt.
Ja, das ist so ein schabendes Geräusch, ja, einfach dieses laute Schaben, ja.
Ja, genau. Und das ist dann halt, soweit ich das jetzt verstehen kann, tatsächlich, dass dann der Spurkranz in diesem Fall äußeren Schiene entlang schabt, eben weil halt die Fliehkräfte dann dazu führen, dass der Zug nach außen gedrückt wird und dann eben der Spurkranz auf der äußeren Seite greifen muss. Das will man aber normalerweise nicht haben. Und deswegen gab es dann den cleveren Einfall, die Räder nicht zylinderförmig zu machen, sondern ein bisschen kegelförmig oder konisch nennt sich das dann. Und zwar sind die so geschliffen, dass sie sich nach außen hin verjüngen. Das klingt jetzt erstmal komisch, das führt jetzt ja erstmal irgendwie, wenn man so einfach nur so raufguckt dazu, dass es eine geringere Auflagefläche gibt, was ja von meinem Gefühl her erstmal den Verschleiß erhöhen würde. gut, vielleicht die Reibung verringern auf der anderen Seite, aber das ist gar nicht der Hauptpunkt von der Sache, sondern das führt dann dazu, dadurch, dass ich diese kegelförmigen Räder habe, die sich nach außen hin verjüngen, dass die Räder selber wie kleine Kurven beschreiben auf der Schiene, auf der sie sich bewegen. Und das ist eben das, was hier Sinuslauf heißt. Also Sinusfunktion kennt man eventuell, das ist die mathematische Funktion, die so eine Pendelbewegung beschreibt. Und wenn halt der Zug sich jetzt zum Beispiel der Radsatz ein bisschen zu weit nach links bewegt hat, wir nehmen jetzt eine gerade Strecke an, der Einfachheit halber, wenn sich der Zug jetzt ein Stückchen zu weit nach links bewegt hat, dann ist halt der Punkt, wo der rechte Radsatz aufliegt, auf einem halt weiter außen und dementsprechend auf einem kleineren Radradius und außen ist es auf einem, auf der linken Seite ist es auf einem größeren Radradius, weil es halt mehr zur Innenseite hin aufliegt.
Richtig.
Und dadurch führt es dann dazu, dass der dass dann dieser ganze Radsatz eine leichte Rechtskurve macht. Also natürlich ist das jetzt nicht, wenn man vielleicht irgendwie sich irgendwelche Infografiken anguckt, ist das wahrscheinlich total überhöht, dieser Effekt. Das ist ja im Zweifelsfall dann irgendwie ein Unterschied von einigen Millimetern.
Wenn überhaupt, ja.
Wenn überhaupt, ne? Also eine sehr subtile Rechtskurve. Und da ja das Problem gerade war, dass halt jetzt der Radsatz zu weit links war, führt das dann halt dazu, dass dadurch dann der Zug sich wieder automatisch in die Mitte zurückbewegt. Und analog, wenn er dann halt vielleicht ein bisschen zu weit überschwingt und dann nach rechts kommt, dann schwingt er sich dann auch wieder nach links ein. Und wenn der Zug auf einer geraden Strecke ist, also wirklich das, das Gleis ganz ideal gerade verläuft, würde dann es auch durch Reibung sich dann irgendwann ergeben, dass dieser Sinuslauf immer weniger wird und dass der Zug dann immer ruhiger fährt mit der Zeit.
Genau. Das liegt ja daran, dass wenn das Rad zur Seite nach außen wegrutscht, dass sich dann der Umfang der Stelle erhöht, an der das Rad aufliegt.
Genau.
Auf dem Gleis. Und dadurch bei einer angetriebenen, also, oder bei, da ja die Räder festsitzen an den gegenüberliegenden Seiten, an den Achsen, also eine Achse, zwei Räder dran, dass dann bei der gleichen Achsumdrehung das Rad eine etwas längere Strecke zurücklegt und deswegen quasi eine Kurve beschreibt.
Genau.
Was eine unfassbar schlaue Idee ist, wie ich finde.
Ja, das ich habe hier den Wikipedia-Artikel dazu verlinkt, da sind dann auch noch so weitere Überlegungen beschrieben. Es ist dann natürlich, das ist jetzt im Fall einer geraden Strecke natürlich der einfachste Fall. Wenn man dann halt Kurven fährt, ist es dann halt natürlich so, dass die Kurve dann den Zug halt immer wieder ein bisschen nach außen treibt.
Genau.
Und das halt nicht immer von dem Sinuslauf kompensiert werden kann. Und das ist dann auch so eine der Sachen, die dann dazu führt, dass es Höchstgeschwindigkeiten halt gibt, dass dann halt, weil man ja trotzdem verhindern will, dass nicht ständig dann in der Kurve der Spurkranz an der äußeren Schiene schabt. Jetzt einmal natürlich aufgrund Verschleiß, aber auch aufgrund von Fahrgefühl. Man möchte ja auch nicht, dass die Kunden jetzt irgendwie, die im Zug sitzen, die Fahrgäste alle paar Minuten ständig laute Schabgeräusche irgendwie aushalten müssen.
Ja.
Dadurch ergibt sich das dann halt so ein bisschen auch anhand von bestimmten Kurvenradien oder sowas eine Höchstgeschwindigkeit, die dann noch angenehm gefahren werden kann.
Okay.
Also das ist ein absolut geniales Beispiel von Selbstmoderation. Gerade in IT-Systemen, ich habe jetzt ein, zwei Beispiele, so, die ich aus der Arbeit kenne, ist halt wieder diese Rekurrenz auf das Thema Redundanz. Also oftmals ist halt die Möglichkeit zu einer Selbstheilung oder zu einer Selbstmoderation gegeben aufgrund von Redundanz. Also wir nutzen diese mehrfach vorhandenen Teile eines Systems aus, um dann Probleme in einzelnen Teilen proaktiv zu erkennen und beheben zu können. Und ein Beispiel, was ich davon habe, ist, ich bin auf Arbeit unter anderem zuständig für so ein Cloud-Speichersystem. Also man kann sich vielleicht vorstellen, halt wie so ein Dropbox oder OneDrive oder Nextcloud oder wie das auch alles heißt, wo man im Prinzip eine virtuelle riesige Festplatte hat, wo man irgendwie Dinge ablegen kann. Und es gibt aber keine Festplatte, die man kaufen kann, die irgendwie Petabyte groß ist oder so, sondern die sind halt dann doch deutlich kleiner als das. Und deswegen besteht dann diese virtuelle Festplatte, in meinem Fall, was ich betreibe selber, ist das OpenStack Swift, aus Servern mit sehr vielen kleinen Festplatten, also ja, nicht klein, ne? Also ich meine, wie groß sind Festplatten heutzutage, ne? 8 Terabyte, 10 Terabyte, solche Sachen.
Ja, im Verhältnis zum virtuellen Speicher zumindest, ja.
Genau, die fügen sich halt dann zusammen zu so einem virtuellen Speicher, der eine höhere Garantie für Ausfallsicherheit gibt als jede einzelne Festplatte. Also auch wenn eine einzelne Festplatte kaputt geht, was, wenn man gerade irgendwie so in der Größenordnung von Hunderten oder Tausenden Festplatten ist, halt einfach wirklich fast jede Woche passiert, teilweise jeden Tag, dann hat man halt eine höhere Ausfallsicherheit dadurch, dass man halt diese ganze Schar von Festplatten hat und dann sagen kann, zum Beispiel bei Swift ist das halt dann so, jede Datei wird standardmäßig dreimal abgelegt. Also wenn uns der Kunde irgendwie eine Datei schickt, die 1 GB groß ist, dann legen wir die auf 3 verschiedenen Festplatten ab, die idealerweise auf 3 verschiedenen Servern sind, die idealerweise in 3 verschiedenen Rechenzentren sind, wenn wir auch verschiedene Rechenzentren haben. Und dann könnten wir halt im Zweifelsfall sogar überleben, wenn irgendwie ein Rechenzentrum mal irgendwie weg ist. Sei es halt irgendwie, weil das Netzwerkkabel irgendwie aufgebaggert wurde oder sei es halt, weil irgendwie der Meteorit draufgefallen ist oder warum auch immer. Dann haben wir halt noch in den anderen 2 Rechenzentren halt von jeder Datei noch Replikas, also noch Kopien, die wir verwenden können. Man kann dann auch zum Beispiel sagen, wenn es jetzt bei einer Festplatte einen Fehler gibt, wodurch irgendwelche Bits flippen. Also wir haben da irgendwelche Dateien gespeichert, wir haben vielleicht irgendwo irgendwelche Einsen geschrieben, lesen die später zurück und da kommen Nullen raus, dann ist in dem Moment halt die Datei kaputt. Und je nachdem auch relativ drastisch. Also ich meine, wenn man jetzt so eine Videodatei hat und da ist irgendwie ein einziges Bit geflippt, dann ist das meistens noch relativ okay, dann ist halt ein Pixel falsch. Wenn das jetzt aber irgendwie in dem Header von der Datei zum Beispiel ist, wo drin steht, was das eigentlich für eine Videodatei ist und dann ist irgendwie ein wichtiges Bit geflippt, dann ist die Datei im Zweifelsfall ganz kaputt. Oder zum Beispiel, wenn ich Programme habe, wenn ich ein Programm habe, was irgendwie kompiliert ist und ich habe zum Beispiel irgendwo in dem Programm so eine Prüfung drin, ist irgendwie eine bestimmte Zahl kleiner als 0, dann könnte ein Bitflip auch heißen, als das jetzt stattdessen geprüft wird, ist das größer als 0, was natürlich eine eventuell katastrophale Änderung des Verhaltens ist.
Ja, das ist besonders dann ja interessant, wenn ich mit relativ großen Datenmengen arbeite, die ich dann zur Prüfung der Daten hashe. Ja, und wenn mir da drin dann ein Bit flippt, dann ändert sich der Hash ja sofort und ich kann das halt erkennen. Ja, und dann wird es halt teilweise eben auch schwierig, jetzt zu finden, wo eigentlich genau dieses Bit geflippt ist.
Genau. Und das ist eben genau etwas, wo hier diese Redundanz ausgenutzt wird. Dadurch, dass wir halt von jeder Datei bei so einem Swift-Cluster 3 Kopien herumliegen haben, können wir halt einfach mal durchgehen und das passiert dann halt so als Hintergrundprozess, dass einfach zyklisch so alle paar Tage jeder Datei mal geprüft wird, ob die Prüfsumme noch stimmt, die damit abgelegt ist, also dieser Hash. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird diese Datei in die Quarantäne verschoben, ist dann erstmal kaputt. Und dann kann als nächstes dann der Replikationsprozess sehen, hier fehlt was, wir holen es jetzt von einer der anderen beiden Kopien. Also wenn das vielleicht nur eine Beschädigung ist, die nur vorübergehend war, ne, wie vielleicht war wirklich da irgendwie nur ein Bit geflippt aufgrund kosmischer Strahlung oder sowas, dann wäre das dann in dem Moment geheilt. Wenn das jetzt tatsächlich das Problem ist, dass die Platte kaputt ist, zum Beispiel an der Stelle ist irgendwie ein Sektor, der halt wirklich hart kaputt ist, was weiß ich, ein Kratzer auf der Magnetscheibe, dann würde man halt sehen, dass dann im Zweifelsfall dort immer wieder Dinge kaputt gehen und dann könnte man die entsprechende Festplatte austauschen.
Ja, okay.
Also hier haben wir halt diese Resilienz dadurch hergestellt, wie gesagt, dass wir halt Redundanz haben. Wir haben für jede Datei haben wir 3 Kopien und es ist halt einfach hinreichend unwahrscheinlich, dass alle 3 Kopien gleichzeitig irreversibel kaputt gehen.
Man hofft es, ja.
Ist mir bis jetzt tatsächlich noch nicht passiert in den mittlerweile 5 Jahren, die ich solche Systeme betreibe. Oder wenn, dann haben es die Kunden nicht gesagt. Das kann natürlich auch sein.
Ja, es ist halt einfach wichtig, das entsprechend zu designen, ja.
Swift ist so ein Service, der mir in der Hinsicht ganz gut gefällt. Es treten immer wieder Sachen auf, wo man irgendwie drauf reagieren muss. Also halt sowas wie zum Beispiel eine Festplatte ist kaputt. Aber halt aufgrund dieser Selbstheilungs- oder Selbstmoderationsfähigkeiten kann man halt auf jeden Fall immer sagen, es ist zumindest was, was bis nächsten Morgen warten kann. Ne? Es ist halt eine völlig andere Sache, ob ich jetzt irgendwie nachts um 4 rausgeklingelt werde oder irgendjemand halt in unserer Firma, der dann halt Rufbereitschaft hat, wird rausgeklingelt wegen sowas. Oder es ist so eine Sache von, ja, es ist halt eine Warnmeldung, wir gucken am Montag drauf. Das ist halt alles deutlich entspannter.
Das macht einen erheblichen Unterschied im Zweifel, ja. Mhm.
Wir haben tatsächlich gerade so einen Fall in eben unserer Rechenzentren, einen von diesen Storage-Servern, der bootet zurzeit nicht, der kommt zwar hoch, der bootet zwar, fängt dann auch an, seine Platten zu mounten, fängt auch an, grundsätzlich Anfragen zu antworten und dann passiert plötzlich eine Kernel-Panic und wir wissen dann überhaupt nicht, was da los ist. Also wir haben das noch nicht weiter eingrenzen können. Wir gehen zurzeit wirklich gerade davon aus, dass vielleicht irgendwie ein Kabel lose ist von irgendeiner der Platten oder so und haben da jetzt halt was offen, dass da jemand beim Rechenzentrum vorbeifahren soll, mal gucken soll, was da los ist. Aber ja, wie gesagt, es ist halt nur ein Server. Das können wir verkraften. Das macht die ganze Sache deutlich entspannter.
Ja, da bleiben wir, also an dem Punkt ist man natürlich dann dabei, es nützt dann halt nichts, nur diese resilienten Systeme zu haben oder das entsprechend zu designen, sondern hier ist es dann eben auch wichtig, das entsprechend zu warten, das wieder instand zu setzen, sodass das auch weiterhin resilient bleibt.
Ja, klar. Ich meine, auch wenn ich so ein Stromnetz habe und kann irgendwie sagen, ja, wir überleben das jetzt, wenn irgendwie eine Stromleitung kaputt geht. Natürlich müssen wir die dann reparieren, weil irgendwann geht die nächste kaputt und irgendwann haben wir kein Budget mehr für weitere Leitungen, die kaputt gehen können.
Richtig, ja.
Anderes Beispiel, auch aus meinem konkreten Arbeitsfeld, so Cloud-Infrastruktur, ist Container-Orchestrierung. Also was in der Branche wahrscheinlich viele kennen unter dem Schlagwort Kubernetes, ist eines der entsprechenden Systeme, was da relativ verbreitet ist dafür. Es gibt auch noch ein paar andere. Und da ist die Idee, wir haben die ganzen Programme, die wir halt so ausführen, als Teil unserer Arbeit, zum Beispiel irgendwelche Webdienste oder sowas, oder halt zum Beispiel auch die einzelnen Komponenten dieses Swift-Clusters, wie halt zum Beispiel so ein Konsistenzprüfer oder so ein Replikator oder dann halt die entsprechende API, wo der Kunde dann halt seine Dateien ablegen oder wieder zurückholen kann. All diese Komponenten haben wir in solchen Containern, also in isolierten Umgebungen, wo halt wirklich nur dieser eine Prozess dann immer jeweils läuft. Und dadurch, dass wir die in diese Container abgegrenzt haben, können wir davon einfach mehrere Kopien nebeneinander stellen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe halt die API, wo der Kunde halt seine Dateien ablegen, also hinschicken kann und dann zurückholen kann, davon kann ich dann einfach 10 Kopien laufen haben auf verschiedenen Servern, die dann in irgendeiner Form durch eine Lastverteilung zu erreichen sind. Also wenn der Kunde dann halt ankommt mit seinem konkreten Request, mit seiner konkreten Anfrage, wird er halt auf irgendeine der 10 Kopien geleitet. Und dann ist halt auch wieder hier der Vorteil, dadurch, dass ich halt mehrere von diesen Kopien habe, habe ich halt ein bisschen Spielraum, wenn jetzt eine konkrete Kopie Scheiße baut. Wenn jetzt, aus was für welchen Gründen auch immer, ne? Vielleicht weil irgendwie der Server, auf dem diese eine konkrete Kopie läuft, jetzt vielleicht kein Netzwerk mehr hat oder irgendwie eine bestimmte Netzwerkverbindung fehlschlägt, kommt der vielleicht nicht mehr an irgendwelche Sachen ran, an die er rankommen muss. Dann kann ich jetzt einfach sagen, bei jeder dieser Kopien führe ich halt regelmäßig automatisiert einen Test aus, um zu gucken, ob das Ding noch am Leben ist. Und wenn sich eine von den Kopien daneben benimmt, wird sie halt gelöscht und ein Ersatz hochgefahren.
Das ist äußerst pragmatisch.
Am Anfang, als ich damit angefangen habe, ging das so ein bisschen gegen meine Administratoren-Ehre. Also zu glauben, wie, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann töten wir es einfach und stellen irgendwo einen Ersatz hin. Es fühlt sich falsch an so ein bisschen, aber es ist einfach, es ist überhaupt nicht lustig, wie gut das funktioniert.
Das kann, ja, eben, also das meine ich ja mit, das ist sehr pragmatisch. Es ist ja wirklich, solange eben meine Quelle funktioniert, ne, solange ich dafür sorgen kann, dass die Quelle, wo ich das dann wieder herkopiere, schadfrei ist, dann funktioniert das ja ganz wunderbar. Ich meine, gut, das scheint ja auch der Vorteil an Containersystemen zu sein.
Ja, Containersysteme erleichtern sowas zu bauen halt, weil halt diese Isolation schon stattgefunden hat, dass man halt auch sagen kann, so ein Programm, was ich halt im Container starte, interessiert sich nicht mehr dafür, auf welchem von meinen vielleicht 100 Servern es läuft. Ne? Es wird halt einfach irgendwo platziert, wo noch Platz ist. Die sind halt alle, diese ganzen Server sind alle so konfiguriert, dass sie halt alles erreichen können, dass sie halt prinzipiell jeden Container aufnehmen können, der halt jetzt irgendwie erforderlich ist. Und dadurch sind dann die halt auch wieder unterscheidbar. Und dann sind wir halt auch zum Beispiel wieder redundant gegenüber oder resilient halt gegenüber Ausfällen von solchen einzelnen Nodes. Also wenn halt einer von den Servern halt mal irgendwie einen schlechten Tag hat, irgendwie wie zum Beispiel, was ich gerade meinte, dann wie plötzlich einen Kernel-Panic hat und dann halt irgendwie tot ist, dann ja, dann ist das halt so. Dann erkennt halt der Container-Orchestrator hier, Server 27 ist tot, folgende 10 Container liefen da drauf, die packen wir jetzt woanders hin.
Ja, wie gesagt, sehr pragmatische Lösung, aber eben wahrscheinlich sehr effizient, so wie du sagst, ja.
Genau, das ist so der zweite große Punkt gewesen, den ich hatte, also Selbstheilung, Selbstmoderation. Ich habe noch einen dritten Punkt, ja, und wie gesagt, die haben alle so ein bisschen Überlapp zueinander, ne? Das hatte ich eben schon anklingen lassen. Der dritte Punkt ist Schadensbegrenzung. Ich meine, das passt eigentlich auch schon wieder ja zu dem, was ich jetzt eben die ganze Zeit gesagt hatte. Ich habe noch so ein paar andere Beispiele hier, um das nochmal zu explizieren. Das erste Beispiel, was ich hier zur Schadensbegrenzung habe, sind Schotten. Und damit meine ich jetzt nicht den Teil von Großbritannien, der gerne in die EU zurück möchte.
Ja.
Sondern ich meine Schotten wie Mehrzahl von das Schott. Also eine durchgehende Wand in einem Schiffsrumpf oder Flugzeugrumpf. Wo ja die Idee ist, wenn irgendwo in der Rumpfwand ein Leck ist, wird halt, dann strömt halt das Wasser ein. Wenn ich jetzt ein Schiff habe oder wenn irgendwie das Flugzeug halt ist, habe ich einen Druckabfall. Aber es würde halt dadurch, dass ich diese Schotten habe, die ich dann schließen kann, zumindest nur diese eine Sektion betreffen. Also wie es ja zum Beispiel bei der Titanic geplant war. Ne? Da war es ja halt auch die Idee, hier sind Schotten und wenn jetzt irgendwo ein Leck ist, dann würden wir halt die Schotten zumachen und dann würde halt eine von diesen, was weiß ich, Dutzend Sektionen geflutet werden und halt die anderen Sektionen sind halt ausreichend, damit das Schiff noch weiter Auftrieb hat, um es zumindest bis zum nächsten Hafen zu schaffen. Bei der Titanic hat das dann nicht funktioniert, weil einfach der Riss zu groß war, den dieser Eisberg verursacht hat. Der hat einfach einen derart langen Schratz in den Rumpf reingemacht, dass halt zu viele Sektionen betroffen waren am Ende.
Genau, ja.
Das ist im Prinzip wie, was ich ja eben auch schon beschrieben hatte, ne, was mit unseren Servern oder Storage-Clustern und so ist. Wenn halt irgendwie ein Fehlerfall auftritt, dann betrifft er halt hoffentlich nur eine Festplatte oder nur einen Server oder auch nur ein Rechenzentrum. Und wir haben dann aber im Zweifelsfall 3 Rechenzentren und die anderen 2 können dann halt weitermachen.
Ja, okay, ja.
Es ist nicht ganz dasselbe, aber es ist so alles so überlagernde Motive, sag ich mal.
Wäre das nicht vielleicht sogar eher so ein Raid-Gedanke?
Naja, ich meine, das ist ja letztendlich auch sehr ähnlich zu dem, was ich in meinem Storage-Cluster hatte. Ne? Also Raid, wer es nicht kennt, die Abkürzung steht für Redundant Array of Independent Disks, also redundantes Feld von unabhängigen Festplatten. Und ist auf einer etwas anderen Ebene im Prinzip dieselbe Grundidee, wie was ich mit meinem Swift-Cluster habe.
Ja, es ist eben nicht trennscharf auseinanderzuhalten, genau.
Mhm. Okay. Das sind alles so ein bisschen überlappende Konzepte,
ja,
die dann so ein bisschen Hand in Hand gehen, um dann die ideale Resilienz oder zumindest die optimale Resilienz herzustellen. Anderes Beispiel für Schadensbegrenzung, was ich habe, sind so Systeme für Zugsicherung. Das hatten wir im Vorgespräch schon kurz angesprochen. Ich habe hier nur so eine kleine Liste. Da könnte man wahrscheinlich auch eine ganze Sendung dazu machen. Ich glaube auch, CAE hatte, glaube ich, mal eine ganze Folge zu Zugsicherung gemacht. Blocksignale, Zugbeeinflussung, Achszähler, solche Sachen, ne? Wo halt immer die Idee ist, dass auch diese Systeme so ein bisschen übereinander gelegt sind. Also auch wenn jetzt irgendwie das eine Signal nicht funktioniert richtig, ist dann irgendwo noch das nächste System, was dann dahinter ist. Zum Beispiel, wenn irgendwie das Signal vom Zugführer nicht wahrgenommen wird, gibt es dann auch noch die automatische Zugbeeinflussung, die dann sagt, du hast jetzt gerade ein rotes Signal überfahren, Vollbremsung und solche Sachen. Damit dann halt eben, wenn der Zug halt irgendwie in einem Stück Gleis ist, wo er nicht sein soll, dass er dann halt zumindest möglichst schnell abgebremst wird. Oder dass das irgendwie zumindest erkannt wird, dass der Zug jetzt gerade auf der falschen Stelle ist, damit dann ein Fahrdienstleiter oder so reagieren kann, um dann andere Züge abzuhalten, davon auch dorthin zu fahren. Ein Beispiel mehr aus der IT ist Netzwerksegmentierung durch Firewalls. Grundidee, wenn der Angreifer sich irgendwie in ein Firmennetz zum Beispiel Zugang verschaffen kann, durch irgendein relativ ungefährliches Gerät, also klassisches Beispiel wäre irgendwie so der Drucker, der irgendwie in der Lobby steht oder wie so ein WLAN-Access Point für Gäste oder sowas. Oder irgendwas, ja, keine Ahnung, oder irgendwie der Smart TV, der dann irgendwie im Büro steht und irgendwie. Ja, du lachst. Wir haben tatsächlich die Fernseher im Büro stehen, wo so Dashboards angezeigt werden, halt so irgendwie so Metriken, ne, von wegen irgendwie, das System ist heute 99,9% verfügbar oder was nicht alles, ne? Und wenn dann der Angreifer vielleicht da reinkommt, weil das halt vielleicht auch Systeme sind, die nicht so detailliert gewartet werden oder wo nicht ständig dahinter ist, irgendwelche Sicherheitslücken zu beheben, dann wäre halt es halt für die Möglichkeit für einen Angreifer dann von dort Zugriff auf das ganze interne Netz zu nehmen und dann alles andere zu infizieren. Und da wäre eine Gegenmaßnahme halt so eine Netzwerksegmentierung zu machen, also zu sagen, per Firewall zum Beispiel einzurichten, dieser Fernseher hier, der kann jetzt vielleicht mit einer bestimmten Webseite reden, um da irgendwie sein Dashboard herzuholen. Aber der darf vielleicht nicht ins große, weite Internet raus. Der darf auch nicht mit irgendwelchen anderen Computern reden, die hier im Netzwerk stehen, die vielleicht irgendwelche Bürogeräte von den Mitarbeitern sind, irgendwelche Notebooks oder PCs oder was nicht alles. Oder natürlich auch die Server im Rechenzentrum.
Okay.
Das ist tatsächlich, wenn ich hier so drüber nachdenke, ist das alles so ein bisschen Wunschdenken. Weil wenn man dann die tatsächlichen Berichte hört davon, wie Angreifer in Systeme eindringen, in irgendwelche Firmen und dann irgendwie alles verschlüsseln und dann ihr Ransom fordern oder was nicht alles, ist das dann halt am Ende genau, wie das irgendwie funktioniert. Ne? Das ist irgendwie der eine Mitarbeiter, der da nicht aufgepasst hat und auf die Spam-Mail geklickt hat, dann wurde sein PC infiziert und dann ist es halt von dort dann auf alle anderen Systeme ausgebreitet. Und dann irgendwann hat der Angreifer komplette Kontrolle über das ganze Netz und kann dann halt anfangen, die interessanten Daten rauszuholen oder irgendwie Daten zu verschlüsseln und dann das Erpressungsschreiben zu schicken und so weiter. Ne?
Am Ende war es der E-Book-Reader der Chefsekretärin, sozusagen, so ungefähr.
Ja, irgendwie sowas, ne? Naja, wahrscheinlich gar nicht mal von der Chefsekretärin, sondern wahrscheinlich vom Chef, weil dem Chef traut sich halt keiner zu sagen, dass sein Gerät vielleicht ein Risiko ist, ne?
Okay, ja, oder so.
Aber zumindest in der Theorie ist das halt ein durchaus sinnvoller Ansatz, ne, zu sagen halt, ja, es kann durchaus passieren, dass ein Angreifer reinkommt, halt wenn zum Beispiel halt irgendjemand auf die falsche Mail klickt, vielleicht die Spam-Mail heute mal sehr überzeugend war und vielleicht wirklich jemand dachte, hier ist irgendwie eine Mail vom Chef, der jetzt irgendwie dringend was braucht, ich muss jetzt hier sofort draufklicken. dann will man halt zumindest noch eine Schadensbegrenzung dahinter haben, dass man halt noch sagt, jetzt soll der Angreifer zumindest nicht weiterkommen. Oder auch zum Beispiel was in die ähnliche Richtung geht, aber auf einem einzelnen Rechner ist Sandboxing. Das ist zum Beispiel so ein ganz großes Thema so in Webbrowsern, die Angriffsfläche schlechthin sind auf modernen PCs, einfach dadurch, dass wir fast alles im Webbrowser machen heutzutage. Grundsatzidee bei Sandboxing ist halt, dass ein Programm, wenn es anfängt, erstmal vornherein deklariert, was es überhaupt machen will, welche Funktionen des Systems es benötigt, und dann werden halt alle anderen Funktionen einfach verboten. Also zum Beispiel irgendwie, wenn ein Programm startet, könnte es dann zum Beispiel sagen, ich will vielleicht aus diesem Ordner hier Dateien lesen und ich will vielleicht in diesen anderen Ordner Dateien reinschreiben, aber zum Beispiel die Systemzeit will ich nicht manipulieren können. Selbst wenn ich prinzipiell irgendwie ein Benutzer wäre, der dafür hinreichend viel Rechte habe. Aber nee, das will ich jetzt gar nicht. Und wenn dann der Angreifer irgendwie sagt, mein Angriff besteht darin, die Systemzeit zu manipulieren und ich habe jetzt irgendwie Zugriff auf dieses konkrete Programm, dann bringt das nichts, weil diese Systemfunktion ist einfach verboten worden für dieses Programm, bevor der Angreifer reinkam.
Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es geht halt einfach nur darum, dass man sich eben genau überlegt, was man mit welchem Programm tut.
Ja, oder dass man halt sagt, zum Beispiel die Sandbox von so einem Browser enthält ja zum Beispiel solche Sachen wie, dass man den Nutzer erst fragt vorher. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Webseite kommt und sagt, ich will jetzt gerne ein Mikrofon verwenden. Wenn wir gerade irgendwie uns in so einer Videokonferenz treffen, wäre das zum Beispiel legitim. Dann würde halt der Nutzer gefragt werden, ist das okay, dass die folgende Webseite hier dein Mikrofon zugreifen kann? Dann kann ich ja sagen. Wenn jetzt irgendwie eine Nachrichtenwebseite, die ich lese, plötzlich sowas fragen würde, dann würde ich wahrscheinlich nein sagen, weil das ja doch eher merkwürdig ist, ne? Ja, auch das okay. Ist so eine Spielart von Sandboxing.
Gut.
Hier ist noch ein sehr wichtiger Block. Ich habe den überschrieben als, wir wissen, wie es geht. Warum haben wir trotzdem so viele Systeme, die nicht resilient sind? Das ist ja im Prinzip die Ausgangsfrage gewesen. Warum hat dann dieser Warntag ist der so katastrophal gescheitert? Oder warum hat es dann auch beim tatsächlichen Problem nicht funktioniert?
Ja, braucht man das überhaupt alles? Passiert dann das eigentlich?
Ich hatte tatsächlich ganz am Anfang schon so in der Anmoderation einklingen lassen, Kleinstarterei. Also hier diese Sache mit, es gibt irgendwie 4 verschiedene Warn-Apps und dann halt eine irgendwie vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und eine vom Deutschen Wetterdienst. Und dann gibt es, glaube ich, eine, die halt separat ist, wo die Kommunen irgendwas reinmelden können und so. Und das ist halt auch sowas, was ich absolut ständig in der deutschen Politik sehe, diese verdammte, vermaledeite Kleinstaaterei, dass halt jeder nochmal irgendwie seine eigene Lösung machen muss. Ich meine, das ist nicht nur irgendwie bei kritischer Infrastruktur, wie wir es jetzt hier haben, das ist auch bei solchen Sachen halt wie, dass es halt 16 verschiedene Lehrbücher geben muss für die 16 verschiedenen Länder, was halt so ein völlig überflüssiger Schwachsinn ist, ne? Also ich meine, warum muss irgendwie jemand im Niedersachsen anderes Physikcurriculum haben als in Brandenburg, ne? Solche Sachen, ne? Und das ist halt hier offenbar ganz ähnlich, dass wieder ja jeder sein eigenes Süppchen kochen will, weil man dann irgendwie ein bisschen Macht ausüben kann, irgendwie sich wichtig fühlen kann und so weiter, anstatt dass man sich mal auf eine Sache zentral einigt und die dann auch wirklich ordentlich durchzieht.
Ja, das ist halbwegs leicht hingesagt, ne? Also das ist natürlich, wenn wir jetzt wieder bei der Flutkatastrophe bleiben, ist einfach der Föderalismus durchaus ein Problem, aber eben auch ein Steuermechanismus. Ich meine, es ist ja ganz klar, der Föderalismus stammt ja aus den Erfahrungen der Nazi-Zeit.
Ja.
Ne? Und es gibt ja auch Leute, die sagen, der Föderalismus ist die Rache der Alliierten, sozusagen, die späte Rache der Alliierten, aber in manchen Dingen sicher sinnvoll.
Ich bin durchaus der Ansicht, dass ich Föderalismus gerne mögen möchte. Aber es ist halt wieder diese Sache, dieselbe Sache wie hier, Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, abgesehen von allen anderen. Und auf so einer ähnlichen Art und Weise finde ich auch den Föderalismus gut, aber trotzdem glaube ich, dass wir Föderalismus haben könnten mit weniger Kleinstaaterei. Dass die Leute auch mal von selber erkennen könnten, es ist irgendwie nicht sinnvoll, wenn irgendwie zum Beispiel jede Kommunalregierung wieder anfängt, ihre eigene Webseite zu frickeln, sondern lasst uns doch mal einfach einen Verbund machen, wo es dann halt einen IT-Dienstleister gibt, der das mal gut macht für alle, ne? Und dann wird das dann halt für die einzelnen Städte dann nur angepasst oder sowas, ne? Oder da halt sowas wie diese Warn-Apps, ne? Ich meine, gerade halt dadurch, dass halt die einzelnen Kommunen, Gemeinden, Länder vielleicht weniger, aber hauptsächlich so auf dieser Kommunalebene auch überhaupt nicht diese Kapazität vorhanden wäre, zu sagen, wir haben jetzt eine IT-Lösung, die wir richtig bauen, die halt entsprechend qualifizierte Entwickler erfordern würde, die man vielleicht nicht überall in jeder einzelnen kleinen Stadt finden kann.
Okay, das ist richtig. das wäre dann natürlich eine Frage der Projektierung. Ne? Da müsste sich quasi eine übergeordnete Stelle hinstellen und sagen, okay, wir erschaffen jetzt hier ein Werkzeug und verteilen das einfach nach unten weiter. Ne? Also wir stellen für die untergeordneten Stellen ein Werkzeug bereit, das einfach dann nach Gutdünken einzusetzen ist. Aber das hier ist schon mal was, was im Wesentlichen all eure Bedarfe abdeckt, sozusagen.
Nicht mal nur eine übergeordnete Stelle stellt es bereit und die darunter können das wenden, sondern die unteren Ebenen kommen zusammen, um das zu machen. Weil wenn das jetzt sowas ist wie die Bundesbehörde für was auch immer baut jetzt hier irgendwie eine IT-Software für Kommunen, dann kann ich dir garantieren, dass das am tatsächlichen Problem der Kommunen vorbeidesignt ist, weil da die Kommunikation fehlt. Ne? Also wenn das dann halt irgendwo im Elfenbeinturm gebaut wird.
Ne? Ja, das stimmt.
Fußnote, ich bin mir auch absolut bewusst, dass wenn die Kommunen zusammenkommen, machen ein Großprojekt, dass es dann halt dieselben Probleme hat, die IT-Großprojekte haben, ne? Das sind dann die anderen Punkte hier in unserer Liste, aber gut.
Ja, ich verstehe natürlich, was du sagen willst. An der Stelle ist es halt wichtig, dass da einfach die entsprechende Mitwirkung und eben auch, also die Mitwirkung stattfindet der darunterliegenden Stellen, in dem Falle jetzt eben der Kommunen, und das aber auch auf deren Wünsche und Anliegen gehört wird, weil die natürlich ihre Probleme kennen, sehr wahrscheinlich.
Und das wäre für mich fruchtbarer Föderalismus.
Ja, okay, das ist richtig. Ich habe einen anderen Podcast gehört, nämlich aus der Reihe Vrindt von Holger Klein. Und der hat sich mit einem Hochwasserforscher, sage ich jetzt mal, ich habe die konkrete Berufsbezeichnung oder Bezeichnung nicht mehr im Kopf. Und der sagte unter anderem auch, dass es an sehr, sehr vielen Sachen liegt, zum Beispiel wann jetzt eigentlich zum Beispiel für eine Evakuierung eine Entscheidung getroffen wird und was das für konkrete Folgen für denjenigen Entscheider hat. Ein Landrat, der sagt, ich evakuiere jetzt Teile meines Kreises, der hat unter Umständen das Problem, dass der das möglicherweise 2-3 Mal machen kann, ohne dass es dann am Ende zu einer Katastrophe kommt, bevor er seine Glaubwürdigkeit verliert. Ne? Das bedeutet, wenn der 2 oder 3 Mal falschen Alarm auslöst oder, sagen wir mal, berechtigt einen Alarm auslöst, wo es dann aber am Ende doch nicht so schlimm kommt, wie es möglicherweise hätte kommen können, dann wird beim 3. oder 4. Mal einfach schon die Hälfte der Leute sagen, nee, also diesmal bleibe ich zu Hause.
Ja, ne, das ist halt wie wenn du Feuer rufst, ohne dass es brennt. Ne? Irgendwann hört dir keiner mehr zu.
Ganz genau das Problem, richtig.
Ja.
Ne, das sind so viele, viele, viele Dinge. Dann ist ja auch häufig das Problem von Zuständigkeiten. Ne? Also wieder beim Hochwasserschutz geblieben, wieder aus dem gleichen Podcast. Wir werden den hoffentlich verlinken. Dass für den Hochwasserschutz an einem bestimmten Fluss die jeweiligen Länder zuständig sind, durch die dieser Fluss fließt.
Das sollte das nicht auch so sein?
Ja, aber die sind dann zwar zuständig, aber das heißt noch nicht, dass die zwangsläufig miteinander kommunizieren müssen darüber, wie sie jeweils den Hochwasserschutz in ihren Gebieten gestalten und was das für die anderen Gebiete flussauf oder flussabwärts bedeutet.
Ja. Das ist dann fruchtloser Föderalismus.
Ja, wir können jetzt wahrscheinlich auch einfach mal die entsprechenden Stellen in unseren Notizen suchen, auf die das zutrifft. Ne? Hier, zu hohe Komplexität, dadurch mehr mögliche Fehler.
Ja, tatsächlich die meisten Punkte hier in dieser Liste von warum funktioniert Resilienz am Ende nicht, sind ja soziale Probleme. Und das sehen wir jetzt hier die ganze Zeit. Ne? Also sowas wie halt ein Landrat ist dann im Zweifelsfall nicht willens, eine Warnung rauszuschicken, weil er eventuell sein politisches Vertrauen dadurch verspielt. Ne? Das ist was, das kann Technik nur sehr bedingt lösen. Also vielleicht könnte man das halt dann irgendwie noch sagen, ja, wenn die Warnung halt genauer ist, ne, oder sowas, ne. Aber das sind letztendlich soziale Probleme. Und ich glaube, viele von diesen Sachen hier sind soziale Probleme. Zum Beispiel, um mal auch die Politiker ein bisschen aus dem Schuss jetzt nehmen, auch zu sagen, auch die Techniker machen Fehler, habe ich hier einen Punkt, falsches Mindset in der Designphase. Das ist so eine Sache, die ich immer wieder bei mir selbst auch beobachte. Wenn man so ein System entwirft, also sowas wie halt zum Beispiel so ein mein Storage-System hier, ist immer die Neigung, sich auf den Normalfall zu konzentrieren. Ne? Also so, wenn ich eine Datei abholen will, dann muss ich irgendwie auf folgenden Storage-Server nachgucken und dann hole ich dort eine Kopie und dann bin ich glücklich. Ne? Und dann ist es halt, muss man halt wirklich darauf achten, dass man auch fragt, was passiert jetzt eigentlich zum Beispiel, wenn ich irgendwie auf diesen 3 Kopien nachgucke und irgendwie die melden alle verschiedene Ergebnisse oder sowas, ne? Wie löse ich sowas auf? Und das ist eine Sache, die, ja gut, bei diesem Storage-Cluster ist das vielleicht wahrscheinlich, dass ich das tatsächlich mache, weil das wirklich ein Wesenskern davon ist, halt auf solche Festplattenausfälle zu reagieren. aber in sehr vielen Fällen irgendwie, ich hole vielleicht Informationen aus einer Datenbank heraus und dann ist auch so die Frage, was passiert eigentlich, wenn die Datenbank nicht verfügbar ist, weil irgendwie irgendwo die Festplatte oder das Netzwerkkabel kaputt ist oder so, ne? Was passiert dann eigentlich? Kann das System zumindest kontrolliert darauf reagieren und kontrolliert dann einen Fehler werfen, ne? Oder werden dann irgendwelche Dinge kaputt gemacht im Zweifelsfall, weil irgendwie mit dem falschen Ergebnis weitergerechnet wird? Und dazu passend habe ich hier so einen Punkt, der nennt sich Planungsfehlschluss, also auf Englisch Planning Fallacy, dass wenn du Leute fragst, wie lange eine Aufgabe dauert, werden sie dazu neigen, die Zeit für die Aufgabe zu unterschätzen, weil man die Aufgabe im Kopf in einzelne Schritte zerlegt und dann halt immer den Normalfall annimmt für jeden Schritt. Ja, also irgendwie zum Beispiel, ich will jetzt irgendwie einkaufen gehen, wie lange dauert das? Und dann sage ich, okay, also ich fahre mit der Straßenbahn zum Kaufland, das dauert 10 Minuten. Ich kaufe im Kaufland ein, das dauert 20 Minuten. Ich fahre mit der Straßenbahn zurück, das dauert nochmal 10 Minuten, also 40 Minuten. Aber jeder dieser Einzelschritte, es ist jetzt nur ein sehr einfaches Beispiel, ne? Aber jeder dieser Einzelschritte hat eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass Probleme auftreten. Ne? Vielleicht auf der Hinstrecke stellt sich dann raus, irgendwie, da war ein Unfall und irgendwie die Straßenbahn kommt nicht durch und ich muss zu Fuß laufen. Dann dauert das halt 30 Minuten. Und die Wahrscheinlichkeit auf jedem einzelnen Schritt ist relativ gering, sodass man, wenn man das so mittelt quasi, bleibt man beim Normalfall. Und wenn man aber dann den gesamten Prozess hat, würde es zumindest bei sehr komplizierten Prozessen, ne, würde es mit hoher Wahrscheinlichkeit immer irgendwo was geben, wo es ein Problem gibt, sodass die tatsächliche Zeit immer länger sein wird. Und das wird einfach nicht hinreichend berücksichtigt, weil man sich halt auf diesen Normalfall konzentriert.
Ja, es ist dann halt häufig auch so zu sagen, dass man vielleicht nicht unbedingt den Normalfall, sondern den Idealfall annimmt, fälschlicherweise. Das ist ein Fehler, den ich persönlich häufiger mache. Das fällt mir regelmäßig auf, dass ich auch zu knapp plane an vielen Dingen. Ja, das kenne ich durchaus. Mhm.
Gerade auch deswegen, weil ja viele Fehlerfälle solche Unknowns sind, also Sachen, von denen man noch nicht mal weiß, dass sie schiefgehen können, ne?
Ja, das ist richtig, ja.
Also wenn ich zum Beispiel irgendwie eine neue Funktion implementieren muss, also irgendwie neuen Code schreiben muss für meine Programme und ich werde gefragt, wie lange das dauert, ne? Dann ist meine Rechnung so im Kopf so ein bisschen überschlagsmäßig. Ich habe eine Abschätzung, wie lange es tatsächlich dauert. Sagen wir mal 2 Tage. Dann schlage ich erstmal 50% drauf wegen dieser Unknowns, weil sicherlich noch irgendwas dazukommt, was ich nicht bedacht habe. Es ist halt, ne, Programmieren ist halt so eine Arbeit, die man immer schlecht abschätzen kann. Ich meine, wenn irgendwie ein Maurer eine Mauer hochzieht und hat das schon 100 Mal gemacht, dann weiß er relativ genau, wie lange das dauert. Da gibt's relativ wenig Raum für Überraschungen im Vergleich. Wenn ich ein Programm schreibe, ist es per Definition immer was ich noch niemals gemacht habe vorher. Weil wenn ich dasselbe Programm schon mal geschrieben hätte, bräuchte ich es nicht zu schreiben, dann wäre es schon da. Dann könnte ich es einfach kopieren. Und deswegen gibt es halt immer so eine Möglichkeit, dass halt völlig unerwartete Probleme auftreten, wenn ich dann halt tatsächlich die Aufgabe anfange zu bearbeiten. Und deswegen sage ich erstmal schon mal, meine 2 Tage, die verdoppeln wir gleich, dann ist es schon eine Woche. Und dann weiß ich aber noch zusätzlich, selbst wenn ich mich auf diese Aufgabe konzentriere, kommen noch andere Dinge dazwischen. Hier in den Systemen, die ich schon habe, gibt es irgendwelche Sachen zu bearbeiten oder es gibt irgendwelche Fragen von Leuten zu beantworten oder sowas. Die Zeit können wir nochmal verdoppeln. Dann sage ich halt 2 Wochen. Und das kommt meistens ganz gut hin.
Okay. Also das ist wirklich sehr, sehr großzügig geplant, finde ich. Aber solange es funktioniert, ist das natürlich gut. Wahrscheinlich sollte ich das auch einfach so machen.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen überschlagsmäßig. Es muss ich jetzt natürlich ein bisschen verkürzt darstellen. Mitunter weiß ich auch eventuell bei einer bestimmten Aufgabe, die ist ein bisschen explorativer. Da habe ich wirklich sehr viele Unabwägbarkeiten. Oder diese Aufgabe hier ist sehr klar definiert. Da weiß ich schon sehr genau, was zu tun ist. Da gibt es ein bisschen weniger Risiko oder sowas. Aber grundsätzliche Größenordnung würde ich tatsächlich so einschätzen.
Das Problem bei der Art Planungsfehlschluss ist ja durchaus nicht nur, dass das in dem Fall für das eine Projekt zutrifft, ne? Sondern dass sich das ja durchschleppt.
Ja, genau.
Wenn man das einmal gemacht hat, so, dann ist man zeitlich hinten dran und dann kommt man mit der Zeit, die man mehr braucht, ja schon wieder in die Zeit für das nächste Projekt oder die nächsten anliegenden Arbeiten hinein, für die dann wieder weniger Zeit zur Verfügung steht und für die auch möglicherweise eben auch wieder von vornherein schon zu wenig Zeit eingeplant wurde. Und so pflanzt sich das immer fort und man kommt einfach immer weiter in Bedrängnis.
Genau, um gleich mal die Schuld weiterzulassen bei den Technikern, weil das ist halt so ein bisschen das Problem, was die Techniker machen, dass sie sich nicht genug Zeit selber einplanen. Gut, vielleicht dazu passend, natürlich die Gegenseite ist dann der Druck vom Chef, dass man einfach keine Zeit hat, es ordentlich zu machen, wenn man halt zum Chef hingeht. Es gibt ja dieses klassische Szene hier aus Star Trek, irgendwie hier, der Antrieb ist kaputt, ich brauche 8 Stunden, es zu beheben. Ich gebe Ihnen 4 Stunden, ich mache es in 2.
Ja, genau.
Das ist, je nachdem, was man für einen Chef abbekommt, hat man eventuell mit dem Problem zu tun, dass man keine Zeit hat, das ordentlich zu machen. Das ist in der IT besonders großes Problem, weil man oftmals mit Vorgesetzten zu tun hat, gerade wenn man so im politischen Umfeld ist und dann halt der Vorgesetzte irgendwie ein Politiker ist, hat man das Problem, dass man das demjenigen vielleicht gar nicht klar machen kann, was eigentlich daran so kompliziert ist, ne? Ne, es herrscht da durchaus doch noch manchmal die Vorstellung vor, dass Computer Magie sind.
Ja.
Und alle Aufgaben in beliebig kurzer Zeit erreichbar sind damit, weil Computer ja so magisch sind. Und dann wird einem halt nicht genug Zeit gegeben, das ordentlich zu machen, weil dann der Chef halt sagt, ja, das muss einfach bis dahin fertig sein. Ja, das ist mir egal, dass das Kind 9 Monate braucht, bis es aus der Mutter rauskommt. Ich gebe ihnen 3 Monate. Ja, und dann, was soll man da machen? Ne? Dann kriegt man halt ein Kind, das 3 Monate alt ist. Und das sieht dann halt genauso aus, wie man sich das jetzt vorstellt. Ne? Das
ja.
Vielleicht nicht das, was der Chef haben wollte. Ne? Und dann ist man dann auch wieder der Gelackmeierte.
Ja, da ist man wieder an dem Problem, dass derjenige, der sein Argument erklären muss, die Diskussion schon verloren hat.
Ähnliche Spielart davon, wenn man genug Zeit bekommt, das ordentlich zu machen, dann kriegt man da stattdessen nicht genug Budget. Ich habe tatsächlich dazu hier verlinkt, zum Thema passend, eine kleine Anfrage im Niedersächsischen im Nordrhein-Westfälischen Landtag von 2020, wo die Oppositionsparteien gefragt haben, ob das denn stimmt, dass die Regierung die Mittel für den Hochwasserschutz gekürzt hat. Ja, wir sehen keinen Anlass, die zu erhöhen. Wir kürzen die jetzt zusammen, weil die ja eh nicht abgerufen wurden.
Das ist ein interessanter Fall. Also das ist eine unfassbar schwierige Logik. Ich habe selber mal in meinem Heimatort im Technischen Ausschuss gesessen und da ging es eben genau darum. Es ging um eine Feuerwehrsirene. Und einer der Gemeinde oder der Mitglieder des Technischen Ausschusses wohnt eben, keine Ahnung, 2 Häuser neben dem Feuerwehrhaus, wo dann eben einfach jeden Samstag um 11 die Feuerwehrsirene losgeht zum Testen. Und der dann dafür plädiert hat, dass die einfach abgebaut wird bei der Sanierung des Feuerwehrhauses. Weil man bräuchte sie ja sowieso nicht. Und dann hat die Sekretärin vom Bürgermeister gesagt, ja, aber was machen wir denn, wenn ein Katastrophenfall ist? Da sagt er, wann haben wir sie denn zum letzten Mal gebraucht?
Ja,
und dann sagte die, naja, wir hatten halt einfach in den letzten Jahren keine Katastrophenfälle. Na, also das ist halt wirklich ungefähr so, als würde ich 6 Wochen in den Urlaub fahren und mir danach überlegen, ich verkaufe meinen Staubsauger, weil meine Wohnung wird ja sowieso nicht dreckig.
Genau.
Da spielt Kostendruck eine sehr große Rolle.
Wenn man es offenbar nicht braucht, dann würde man das Geld gerne für was anderes verwenden, ne? Bis man dann halt feststellt, genau ein Jahr später braucht man es dann immer gemäß Murphy's Law.
Mhm, genau.
Welche Sachen haben wir jetzt schon gemacht? Wir hatten die ersten 2 Punkte. Ich habe den Punkt fehlende Fehlerkultur. Das ist so eine Sache, zumindest in der IT habe ich den Eindruck, das wird langsam besser. In der Politik überhaupt nicht. In der Politik ist es immer noch gang und gäbe, dass man, wenn irgendein Problem aufgetreten ist, dass man nur gern einen Sündenbock haben möchte und den dann irgendwie Strafe setzen möchte und dann ist das Problem gelöst. Was natürlich Quatsch ist. Um irgendwie ein Problem tatsächlich zu lösen, muss man verstehen, wie es zu dem Problem kommen konnte, wie diese Situation so eintreten konnte und dann daraus ableiten, was man hätte besser machen können oder was man in der Zukunft besser machen kann, um solche Probleme zu vermeiden. Zum Beispiel in der Vorbereitung dieser Sendung hier, als ich diesen Unterpunkt Eisenbahnsicherungssysteme recherchiert hatte, ein bisschen dazu gelesen hatte, bin ich auf den Wikipedia-Artikel zu Flankenfahrt gekommen. Das hatte ich ja in der Vorbereitung bereits erwähnt. Eine Flankenfahrt ist, wenn ein Zug in die Seite in die Flanke eines anderen Zugs fährt, ne? Dadurch, dass halt Signale nicht beachtet werden oder sowas und dann halt die Züge auf einer Weiche ineinander kollidieren. Und da ist ein Beispielbild gewesen, wo so ein Güterzug in den Intercity reingefahren ist in die Seite und halt 2 von den Intercity-Wagen umgekippt waren. Und da stand halt so dabei grundsätzlich, wo und wann es war. Und ich dachte so, da kann man auch sicher Details dazu rausbekommen. Hab dann so ein bisschen gegoogelt, hab den entsprechenden Untersuchungsbericht vom Eisenbahnbundesamt gefunden. Und das war absolut faszinierend, weil das halt genau die richtige Fehlerkultur ist. Also es wurde halt sachlich und trocken beschrieben, was halt passiert ist, so quasi von allen Beteiligten halt die Aussagen, was sie halt erlebt haben, so die Untersuchungsergebnisse, wie bestimmte Signale und Weichen gestanden haben und ob die ordentlich funktioniert haben und was nicht alles und Auswertungen von den Beschleunigungskurven der ganzen Züge und so weiter. Und halt am Ende ist halt dann so ein Abschnitt gewesen mit Empfehlungen, was könnte man besser machen von verschiedenen Seiten, damit sowas nicht nochmal passiert. Also zum Beispiel halt in dem Fall, der Güterzugführer war halt über ein rotes Signal rübergefahren, was er aus bestimmten Gründen halt nicht gesehen hatte. Dann gab es halt eine Zwangsbremsung, sodass der Zug zum Stehen kam und der Triebfahrzeugführer war dann halt verwirrt, weil er halt ein grünes Signal gesehen hatte, weil er aufs falsche Signal geguckt hatte und hat dann einfach über Brücken gedrückt und ist weitergefahren. Was halt nicht erlaubt wäre, ne? Und da wurde dann halt auch so gesagt, naja, man sollte den Triebfahrzeugführern in der Ausbildung und Weiterbildung und so nochmal stärker klar machen, dass sie halt wirklich Wert darauf legen sollten, in solchen Fällen mal mit dem Fahrdienstleiter zu reden, also mit demjenigen, der halt da die Aufsicht führt über den Streckenbereich. Und halt zu sagen, das ist durchaus besser, auch wenn wir dann nochmal 20 Sekunden Zeit verlieren.
Das ist richtig, ja.
Weil es halt eben solche Sachen verhindern kann, ne? Und das ist ja eine durchaus konstruktive Perspektive darauf. Oder das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum Fliegen heutzutage so sicher ist, dass man halt nach jedem Flugzeugabsturz halt irgendwie das ganze Flugzeug mit der Pinzette auseinandergenommen hat und dann halt alle einzelnen Schritte gefunden hat, die irgendwie fehlgeschlagen sind, dann sagen kann, dieses System hier könnte man noch ein bisschen besser machen, sodass es zum Beispiel vorhersagbarer reagiert in einem außergewöhnlichen Fall oder sowas. Das wurde halt jahrzehntelang gemacht und deswegen sind Flugzeuge so sicher, wie sie heute sind.
Ja, und das gesamte Flugsicherungssystem und so, eigentlich alles, was Fliegerei betrifft, ne?
Oder Zugsicherung ja genauso, ne? Jedes Zugsicherungssystem ist ja auch irgendwie motiviert davon, dass es mal einen schlimmen Unfall gab, wo das halt geholfen hätte.
Was ich auch noch eine wichtige Sache finde, ist, dass man nicht vergessen darf, dass es diese Probleme gab, ne? Also gerade, wenn wir jetzt wieder von Hochwasser sprechen, dann ist es ja immer so, dass nach so einem Hochwasserereignis jetzt alle wissen, dass da Hochwasser sein kann, aber in 11 bis 15 Jahren liegt das wieder ein Stückchen zurück und dann sagt man sich, ja, aber da ist doch hier so noch so eine freie Fläche da unten am Fluss, warum können wir da nicht eigentlich nochmal ein bisschen was hinbauen, ne? Da kann ja die Gemeinde noch ein bisschen Bauland verkaufen oder was auch immer. Es gibt ja viele, viele so Beispiele, wo dann einfach über Zeit halt nach und nach immer mehr so vergessen wird, warum diese oder jene Maßnahme eben gemacht wird oder diese oder jene Maßnahme war dann am Ende eine ganze Zeit lang nicht notwendig und dann sagt man sich, ach, dann können wir es ja weglassen. So Fangnetze an Gerüsten oder sowas sieht man da immer gerne, die halt dazu da sind, dass wenn jemand vom Dach abrutscht bei Bauarbeiten, der halt einfach nur aufs Gerüst fällt und nicht bis ganz nach unten. Und man kann immer ganz gut erkennen, ob eine Firma länger keinen Unfall gehabt hat, daran, dass einfach immer so freimütig die Fangnetze abgebaut werden an Gerüsten und solche Dinge. Mhm.
Ich habe gerade die freie Assoziation dazu, Impfskepsis. Früher wussten die Leute halt alle, was Masern irgendwie sind und dass die wie voll scheiße sind.
Oh ja, das stimmt, ja.
Und dann kam halt irgendwann die Impfung und alle sofort, oh mein Gott, ja unbedingt, wir wollen definitiv das haben. Dann gab es halt eine hohe Impfquote und dann ist halt einfach irgendwann in Vergessenheit geraten, wie schlimm Masern eigentlich sind, sodass dann die Leute auch irgendwann sagten, ach na ja, Masernimpfung, ach, hm. Und ich habe doch da gehört irgendwie, der Schlüpfschwager meines Friseurs hat doch irgendwie was erzählt von irgendwelchen Schwachsinn und bla, ne. Und dann sinkt halt die Impfquote langsam über die Zeit, weil halt dieses Wissen in der Bevölkerung verloren geht, diese Erfahrungswissen. Und dann kommt irgendwann wieder der große Masernausbruch und dann haben alle wieder einen Schreck plötzlich. Ja. Noch eine weitere Selbstkritik, Kritik an meiner eigenen Profession ist, gerade in der IT gibt es so eine Tendenz, ständig alles neu bauen zu wollen, weil es halt so ein Feld ist, was sich so schnell weiterentwickelt und weil es ja auch so trügerisch einfach aussieht, ein IT-System neu bauen zu können. Es ist ja nur ein bisschen Code, den man einfach schnell mal neu schreiben muss, ne?
Ja, genau.
Ich meine, das kann ich hier auch so ein bisschen in diesem Warnfall irgendwie sehen, dass halt alles mit Apps gemacht werden muss, weil halt das irgendwie das ist, was jetzt gerade irgendwie modern ist. Und das irgendwie, das ist, woran Politiker im Zweifelsfall denken, ne? Wenn wir nur eine weitere App hätten, dann wären wir endlich sicher. Und anstatt halt sowas zu nehmen wie solchen Cell-Broadcast, der dafür deutlich besser geeignet ist aus technischer Sicht. Aber ja, eine App ist halt schöner und da kann man noch sein eigenes Logo draufkleben und was nicht alles. Ne? So ein Cell-Broadcast ist ja nur eine Textnachricht, das ist ja langweilig. Und da kann ja auch keiner dran verdienen, wenn man das einfach nur anschaltet und das einfach funktioniert. Ne? Also ich habe hier als motivierendes Zitat draufgeschrieben, wir bauen auf und reißen nieder, so haben wir Arbeit immer wieder. Das muss ich auch absolut selbstkritisch sagen, das kann ich in meiner eigenen Profession erschreckend häufig sehen.
Okay, gut, ich möchte nichts hinzufügen.
Ja, du hast das Glück, in einer anderen Profession zu arbeiten, wo das vielleicht nicht so die Tendenz ist.
Fürchte ich nicht.
Ja, gut. Eieiei. Und was auch noch zur IT passt, als Selbstkritik, dass wir mehr mögliche Fehler haben, dadurch, dass die Komplexität zu hoch wird. Naja, wie es halt zum Beispiel hier so ist mit so einer App. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe halt so einen Cell-Broadcast, der erfordert halt irgendwie, dass irgendwie das Telefon ins Netz eingewählt ist und dann sende ich so einen Broadcast los und dann kommt der an beim Telefon.
Nein, er kommt bei allen Telefonen an.
Naja, die halt, die halt eingewählt sind in das Mobilfunknetz oder zumindest in Reichweite sind, ja.
Genau, ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass es eben ein Broadcast ist. Ne? Es wird nicht ein Gerät gezielt angesteuert, sondern einfach alle, die erreichbar sind.
Ja, genau. Aber das erfordert halt erstmal nur, dass irgendwie Mobilfunknetz grundsätzlich da ist. Das könnte sogar irgendwie 2G oder 3G sein oder was. Ne? Muss ja gar nicht irgendwie der neueste heiße Scheiß sein. Bei so einer App erfordere ich halt, dass das Telefon da ist, dass es eingewählt ist, dass es irgendwie Datenvolumen hat, dass irgendwie die Internetverbindung vom Tower funktioniert. Also der Uplink halt, das Kabel, wo dann halt das Netz an den Sendemast dran geführt wird. Dann muss auch noch der Server von der Warn-App funktionieren. Es sind einfach so viele weitere bewegliche Teile drin, die alle wieder neue interessante Fehlerfälle produzieren können, wenn es dann halt ernst wird im Zweifelsfall.
Ja, genau.
Da will man eigentlich halt ein System haben, was geringere Komplexität hat. Und ich bin auch immer drum bemüht, irgendwie, wenn ich Systeme baue, die möglichst dumm zu bauen. Also halt möglichst gering komplex, damit es halt eben weniger Fehlerfälle sind.
Ja.
Es ist so ein bisschen eine Abwägung, denn wir haben ja durchaus gesehen, viele von diesen Sachen, die wir unter Resilienz gefasst haben, erfordern ein bisschen Komplexität. Also halt zum Beispiel, dass ich anstatt einfach nur eine Datei zu schreiben auf eine Festplatte, dass ich die auf drei Festplatten verteile, auf verschiedenen Servern, ne, dementsprechend auch noch so einen Verteilungsalgorithmus haben muss oder sowas. Aber es kommt dann darauf an, dass diese zusätzliche Komplexität tatsächlich genutzt wird, um das System besser zu machen und nicht nur, damit man irgendwie zum Beispiel seinen Lebenslauf füllen kann mit hier, ich habe jetzt auch noch diese Technologie verwendet.
Ja, also wie gesagt, es ist halt teilweise eben auch einfach am Problem vorbeidesignt, weil wenn wir jetzt wieder auf die App zurückkommen, dafür ist es eben schon mal notwendig, dass man überhaupt ein Telefon hat, was auf dem man eine App installieren kann. Meine Großeltern zum Beispiel haben sowas nicht. Die haben ein Tastentelefon.
Ja.
Es ist zwar ein Mobiltelefon, aber es ist eben ein Tastentelefon.
Selbst wenn du ein Smartphone hast, erfordert es auch, dass du einen Datentarif hast. Es könnte auch sein, dass du dein Smartphone nur mit einem Telefontarif hast und dann halt nur WLAN verwendest.
Genau.
Und wenn du dann gerade unterwegs bist, funktioniert es auch nicht. Es ist so viele unnütze Fehlerfälle, die wir alle nicht brauchen müssten.
Genau.
Na gut. Ich bin total erstaunt darüber, wie lange wir über dieses Thema geredet haben. Es ist jedes Mal dasselbe. Ich fange an, so ein Thema auszuweiten, denke, wir können niemals eine ganze Sendung damit füllen. Und jetzt gucke ich rauf und wir haben alleine mit dem Thema schon fast anderthalb Stunden gefüllt und wir hatten noch unseren Nachrichtenblock davor. Also wir sind definitiv mittlerweile in der Podcast-Fassung. Ja, für die Radiohörer muss ich mal gucken, wie ich das zusammenschneide. Ihr seid auf jeden Fall die Podcast-Hörer. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Unter c3d2.de findet ihr alle Sendungen zum Nachhören. Ihr wisst auch, wir sind im Radio zumindest mit einer jeweils 90 Minuten Kurzfassung unserer Sendung zu hören am vierten Dienstag im Monat bei Coloradio in Dresden auf 98,4 und 99,3, wenn ich jetzt nicht mehr die Zahlen verdreht habe. Ansonsten hören wir uns dann nächsten Monat wieder. Nächsten Monat ist dann die Sendung nach den Datenspuren, also wird es höchstwahrscheinlich um die Datenspuren gehen. Ihr wisst mittlerweile auch, dass immer noch Einreichungen genommen werden. Wenn ihr diese Sendung hinreichend schnell nach der Veröffentlichung hört, geht bitte auf datenspuren.de. Wenn ihr eine Idee habt für einen Vortrag oder einen Workshop oder ein Kunstprojekt oder was auch immer und reicht bitte was ein. Wir haben noch jede Menge Platz da in unseren Vortragsprogrammen für eure Ideen, Beiträge, Gedanken und wünschen euch ansonsten einen schönen Monat September. Bleibt gesund. Wenn ihr die Impfung noch nicht habt, geht euch die Impfung holen. Die ist gut.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Genau. Ciao, ciao.